Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo und herzlich willkommen zu Alliteration am Arsch, fast live.
Folge 201, fast live. Wir sind eine Stunde vor der Ausstrahlung, Reini. Du sitzt auf meiner Couch wie ein menschlicher Mad Eagle. Ich sitze neben dir, wir haben Headsets auf. Und anstatt Teenage Mutant Hero Turtles Shredder's Revenge zu spielen, was wir eigentlich vorhatten, weil wir junge Männer mit Kultur sind, sitzen wir jetzt hier und machen den Job, zu dem wir verdonnert wurden.
Ja.
Warum? Warum, Reini? Sag es mir. Sag es mir jetzt sofort.
Weil die Aufnahme von der Live-Folge, die wir eigentlich veröffentlichen wollen, leider ein bisschen zerhackt war. Und ich muss mal kurz dein Mikro gerade rücken.
Danke, Reini.
So, warte. So, besser.
Weil die Jungs, die sonst die Technik dort gemacht haben, die wir sehr sympathisch finden, offensichtlich mit ihrem Pimmel über das Mischpult gegangen sind. Und deswegen ist die komplette Aufnahme absoluter Rotz und wird für immer nicht existieren, was sehr schade ist. Weil Bad Zwischenahn war schon einer der kulturellen Höhepunkte
des 22.
Jahrhunderts.
Ne?
Ja, eindeutig, das war fantastisch.
Also vielleicht wird das der legendäre Live-Auftritt, den nur die mal da waren, miterleben
Davon
können.
Davon werden ihren Enkeln erzählen, wenn die wackelnd irgendwie im Jahr 2150 irgendwo in einem schwebenden Rollstuhl im Altersheim sitzen und ihren Enkeln sagen, ich war damals dabei, Woodstock und Alliteration am Arsch live in Bad Zwischenahn.
Die Kinder, die während der Folge gezeugt wurden.
Von uns beiden.
Ja, zur Hälfte Staubsauger, zur Hälfte Mensch. Das
mit einem Akku im Hintern. Ja. Ist egal, man kann es nicht ändern. Wir müssen jetzt halt eine Ersatzfolge aufnehmen, Reini, aber wir sind solche spontanen, coolen Typen, die das abfeuern, die einfach mit der linken Hand immer, die mit der linken Hand das Revolver eigentlich direkt immer zum Griff haben, verstehst du?
Und um 11 Uhr aufnehmen ist auch gar kein Problem.
Kannst du jetzt mal aufhören, hier rumzugehen? Was ist los? Die Leute haben eine Anspruchshaltung, die ist auch zu erfüllen.
Wer von uns beiden schneidet das denn gleich um 5 vor 12?
Das wäre schlecht. Ich spiele dann schon mal Teenage Mutant Hero Turtles Shredder's Revenge, das würde ich mir richtig gut gehen lassen. Und ich meine, wir haben ja gestern Abend auch im schönen Eschweiler gespielt, davon haben wir auch noch keine Aufnahme.
Nee, davon haben wir auch noch keine, aber das war schön. Also in Eschweiler war anders als Bad Zwischenahn. Also Eschweiler hatte für mich ein persönliches Highlight. Ein
absolutes Highlight.
Ein persönliches Highlight, von dem ich kurz berichten möchte. Es war ein Marktplatz mit einer Kirche im Hintergrund. Wir haben uns halt unterhalten, haben gefragt, wer ist denn hier so, wer weiß denn nicht, was wir hier so machen? Das waren so 10 Leute, vielleicht auch 20.
Also, wer noch nie was von Alliteration gehört hat, mitgeschleppt wurde.
Waren ein paar mehr als in Bad Zwischenahn, aber jetzt auch nicht so viele. Nichtsdestotrotz kam in der Pause, als wir Pause machten, in unseren luxuriösen Backstage-Bereich gingen, der ähnlich wie hier in der Casa Bielendorfer, in der ich mich gerade aufhalte, wo die Milch von den Wänden rinnt und Honig mir in den Mund tropft, wenn ich auf der Toilette sitze.
Ja, dir das tropft ist, Honig in den Mund, wenn du auf dir tropft noch was ganz anderes. Kannst du bitte mal aufhören, hier über die Casa Bielendorfer zu sprechen, als wäre es das beschissene Versicherungsbüro gewesen. Der Veranstalter hat uns in Versicherungsbüro in den Markt. Ja, Alter, ohne Scheiß, ich kam mir vor wie ein Kinderzirkus. Ich werde in ein Versicherungsbüro am Marktplatz gesetzt. Das wäre gar nicht schlimm. Ich habe keine Anspruchshaltung. Die können mich von mir aus auch in ein Loch setzen oder in einen Gulli aufklappen und eine Pizza reinwerfen und ich unterhalte mich mit der karatekämpfenden Ratte ein bisschen. Aber die haben uns ins Versicherungsbüro gesetzt, das an diesem Marktplatz war. Bedingung der Versicherungsmaklerei war aber, dass wir dort beobachtet werden, damit wir nicht in die spannenden Akten reingucken können.
Also wenn jemand von euch Interesse an Versicherungsakten hätte, wir hätten welche zu verkaufen.
Ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Richtig heißer Scheiß. Wenn ihr mal wissen wollt, was bei dieser Versicherung... Ey, ohne Scheiß.
Nein, das,
ne? Und dann saß, hatten wir da, wir ja, hatten da ja drei nicht, Aufpasser, Reinhard. Was für ein...
Ja, ist gut, nicht meckern. So.
Wie nicht meckern? Das war absolute Scheiße, Reinhard. Das geht überhaupt nicht.
Wenn wir meckern, dann nur über die nicht eingeladenen Fans, die gar nicht da sein wollten und keine Fans waren.
Ich bin 38 Jahre alt und sitze in einem Versicherungsbüro und werde beobachtet, als wäre ich 12 und hätte Nachhilfe. Also wirklich bei aller Liebe.
Stell dir einfach vor, du wärst Chinese. Fertig. Du wirst auch durchgehend beobachtet.
Was für eine schöne Überleitung.
Was eigentlich mein Highlight war, wie nannten wir ihn? Herbert, oder?
Nein, Heiner.
Heiner, nannten wir ihn Heiner.
Ein Heiner in einem türkisfarbenen Polohemd. Ein Mann voll Kultur, was man sofort erkennen will. Das ist jemand, der mit einem Deutschlandhütchen irgendwo im Oberbayern rumsteht und brüllt, ich will Laila Laila hören. Ein fantastischer Mann.
Ich bin
ein
großer Fan. Ich musste gerade eher an Frau Potz und das Lied Heiner denken.
kenne das nicht.
Frau Potts kennst du nicht? Habe ich mir schon häufiger auf die Musikliste gewünscht. Ja, das ist deutscher Hardcore.
Ja, nicht. Ja, ist ja Quatsch.
Das
ist,
Frau Potts ist gut. Das ist
Rainer, kannst du jetzt bitte erzählen, was mit Heiner, weil interessiert doch keine Sau.
Also okay, wir haben Pause gemacht, sind in unser Versicherungsbüro gegangen, also hinter die Bühne. Und Heiner war es...
Ist doch geil, wir sind in unser Versicherungsbüro gegangen. Das ist dein Ernst? Ja, wir sind in unser Versicherungsbüro gegangen.
Heiner wollte uns aber unbedingt was mitteilen, was dazu führte, dass Heiner wahrscheinlich Ende 50, würde ich ihn so schätzen, mit geschwollener Brust, weißen Haaren und Brille bekleidet.
Ja. Und einem türkisen Polohemd.
Und sprintete. Er sprintete quasi...
In Mokassins.
Er sprintete um die Bühne herum, um uns noch zu erwischen und sagte, entschuldigen Sie.
Stopp, 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 sagte er. Das ist ein Mann, der stopp, stopp, stopp sagt.
Okay, auf jeden Fall, er kam auf uns zu, weil er uns unbedingt etwas mitteilen wollte. Er kam auf uns zu und sagte...
du machst das Scheiße nach.
Nein, lass mich doch mal... Nein.
Okay, du machst es nach und dann mach ich es nach, wie es war.
Ja, er kam auf uns zu... er hatte dabei einen relativ hochroten Kopf und sagte mit Nachdruck, was sollte denn das?
Nein.
Doch, also er sagte, erstens, was sollte denn
also
das?
Also erstens sprach er überhaupt keinen Ruhrpott.
Ja, zweitens, tat er nicht, aber ich kann nicht
zweitens
anders.
Zweitens sagst du es ja überhaupt nicht mit der Energie, mit der er das sagt.
Er was sagte sollte das?
Nein, auch nicht. Erstens, du sagst es schon wieder als Ruhrpott ran.
Ich kann
er
nicht
sagte,
anders.
Können Sie mir mal erklären, was das war? Und zwar so, mit dieser Betonung.
Ja.
Eher mit dieser Betonung, als wenn du, ich weiß nicht, als wenn du bei der Hochzeit seiner Tochter reingekommen bist, deinen Schwanz geholt hast und auf den Tisch geschissen hast. So, können Sie mir mal erklären, was das war? Bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht,
Vielleicht
ist es ein Gag.
Ich dachte bis zum Zeitpunkt noch, dass es keine rhetorische Frage ist, sondern dass er ernsthaft wissen wollte, was bei irgendwas bestimmten, was wir denn da gemacht haben.
Ja, ich dachte
haben.
Vielleicht, er war nicht auf der Veranstaltung, saß halt, es war ja ein Marktplatz, es waren drumherum Restaurants, er saß in einem Restaurant, hat nur die Hälfte gehört und wollte dann wissen, was das war.
Ja.
Und dann schob er aber hinterher, wir haben die Karten geschenkt bekommen und ich stehe die ganze Zeit am Bierstand und wir sind absolut fassungslos. Es ist nicht witzig, es ist nicht ernst, es ist nicht gehaltvoll. Was ist das? Ich frage Sie, was ist das?
Sie scheinen ja Ihre Fans zu haben.
Ja.
Bei dir klingt der wie Reich Ranitzky.
Ist mir scheißegal, bei dir klingt er wie ein Opa aus einem Kiosk in Gelsenkirchen-Buer. Das war ein Porsche-fahrender Vollwichser. Verstehst du? Das war ein Besserverdiener-Arschloch, das irgendwie letztes Jahr, weiß ich nicht, das letztes Jahr aufgehört hat, als Zahnarzt zu arbeiten und damit so eine Anspruchshaltung umsonst zu so einer Veranstaltung geht.
Das,
ey, ich habe kein Problem mit Kritik, aber wie der Typ auf uns zuging, als
krass,
müsste ich
ne?
ihm
das
jetzt persönlich
sehr,
23
sehr
Euro in die Hand drücken und mich entschuldigen.
Es war ihm sehr, sehr wichtig, auch uns das mitzuteilen.
Was haben wir dann gesagt?
Also, wir haben dann gesagt so, ja, entschuldigen Sie, dann gehen Sie doch.
Ja.
Dann gehen Sie doch. Und dann sagte er, das mache ich jetzt auch.
Ja.
So, ja, schön, dann gehen Sie. Ne? Ich, also im Nachhinein...
Und ficken Sie sich, habe ich noch erzählt.
Ja, nein, das ficken Sie sich, da war aber schon zu weit weg. Im Nachhinein habe ich mir nämlich noch gedacht, wir waren ernsthaft viel zu freundlich. Weil was ist das bitte? Also wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo ich die Karten geschenkt bekomme und es gefällt mir nicht, dann kann ich ja zum Künstler gehen und sagen so, entschuldigen Sie, also wenn ich unbedingt dem noch was mitteilen möchte. Ne? Also ich kann ja einfach die Fresse halten, gehen und gut ist. Aber dann kann ich auch hingehen und sagen so, entschuldigen Sie, also ich kann damit irgendwie leider nicht viel anfangen. Ich werde mir die zweite Hälfte nicht mehr angucken.
Aber
ist nicht so.
Auch das wäre ja bescheuert.
Natürlich, auch das wäre bescheuert, aber das wäre noch höflich. Das wäre ja noch, eine, also höflich in Anführungszeiten, so eine Form von einfach nur Kritik halt, das Feedback da lassen, so ich kann damit nichts anfangen, ist
ja,
nicht meins.
Es interessiert den Künstler doch nicht. Ich gehe doch auch nicht
natürlich
zu einem Scheiß,
nicht.
Ich gehe doch nicht zu Florian Silbereisens Stadion der Volksmusik. Dann knüttelt der da irgendwie was auf seinem Akkordeon rum und singt irgendwas über die Randfichten, was weiß ich, oder wie er auf der Alm geknutscht hat. Und dann gehe ich danach hin und sage, hör mal, Flori, war aber scheiße. Das ist doch absurd.
Das,
wenn mir das nicht gefällt, dann gehe ich nach Hause.
Man kann ja Kritik da lassen und so, wenn man will, was gar nicht ging, war der Tonfall, in dem der uns das gesagt hat. Als ob der uns, genau, er sagt ja noch, das hast du gerade gar nicht mehr gesagt, er sagt ja noch, er hatte sich erst überlegt, das öffentlich zu sagen.
Ja. Also, das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, dann kommen Sie doch gleich nach der Pause auf die Bühne und sagen Sie es den 550 Menschen öffentlich.
Das wäre so schön gewesen.
Ich hätte mir das wirklich gewünscht, wie dieser Mann mit diesem puterroten Kopf, ich hoffe kurz vorm Herzinfarkt, ich wette, auf dem Rückweg ist ihm die Aorta gerissen, der ist mit dem Cayenne noch irgendwo gegen den Baum geackert.
Bitte.
Ist mir scheißegal. Wenn die, am liebsten wäre mir gewesen, er wäre auf die Bühne gekommen, hätte sich dahingestellt, hätte den Leuten, die dort gekommen sind und Spaß hatten, erzählt, warum sie keinen Spaß haben dürfen. Das wäre so richtig unangenehm gewesen.
Das Schöne war, dass uns danach, also dann der Rest der Leute, es ist ja niemand gegangen. Es hatten alle Spaß, es war schön. Natürlich hatte das kein Konzept und war komplett, ich sag mal so, kulturell sinnlos und nichts wert, was wir dort getan
definitiv
haben.
Definitiv, Rainer, du wolltest die Show beenden mit Du hast ja irgendwann, also du hast während des Gesprächs irgendwann deine Knie gerieben und hast allen Ernstes gesagt, so.
Ja.
Und ich denke so, Heiner, das ist, also man muss ja nicht immer das Wembley-Stadion spielen und Freddie Mercury setzt nochmal kurz die Königskrone auf und schmeißt den Nerzmantel ab. Aber eine Show zu beenden mit so und dann umdrehen und nach Hause gehen, ist wirklich, das ist der Gipfel des Understatements. Das geht
dann
nicht rein an.
Dann haben wir das Publikum noch 5 Fragen stellen lassen. Einer fragte, was denn mit dem Surströmling? Und dann dachtest du, fuck, hätte ich bei dem Jahr mal gesagt, wir gehen jetzt. Ja,
zum Glück hattest du es auch vergessen. Und dann hast
ich
du das Wafti aus deinem stinkigen Rucksack, hast du auf einmal angefangen, schwedischen Stinkefisch rauszuräumen.
Ja, war gut.
Und hast den auf die Bühne getan. Und ab dem Moment, also ich weiß ja nicht, ich grüße die jungen Männer, die wir nach vorne gerufen haben, die das mal riechen wollten und die es dann auch probiert haben.
Ja.
Wir haben offensichtlich eine Community, die haben nicht mehr alle Zacken in der Krone, das muss man mal sagen. Und dann hat Reinhard da mit so einem Handtaschenmesser, mit so einem Ding, was sonst an Schlüsselbund dran gemacht
ist. Das war ein Schweizer Qualitätsarmeemesser.
Naja gut, okay, du hast da jedenfalls drin rumgeeiert. Und ab dem Moment, wo du diese Packung auch nur angestochen hast, ist da ein Geruch entwichen, als wenn man eine Babywindel frittieren würde. Als wenn du Oma 4 Jahre tot in der Bude liegen lässt und dann in einem warmen Sommertag reinkommst und einfach mal so ein Schnüpperchen aus ihrem, ich weiß nicht, aus der Po-Falte nimmst. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so ekelhafte Mischung aus Verrottung, Tod, Verwesung und Kacke gerochen.
Das kam ja so in Wellen, ne? Also da, erstaunlich fand ich, das scheint sehr persönlich zu sein, je nachdem, wie gut der Geruch entwickelt ist, ob man das überhaupt riechen kann oder nicht, weil wir hatten auch Leute in der ersten Reihe, die sagten, ich riech gar nichts. Und dann
das
hatten
gibt's
wir
nicht.
Und dann hatten wir aber auch Sprünke und Luisa von 1AB-Ware in der wie viel Reihen saßen die? 8.
Fünfte,
oder so?
5. Reihe.
Also relativ, also ne, so mittig irgendwo. Und die meinten, das kam so in Wellen. Das kam so in Wellen der Verwesung.
Ja, also auf der Bühne war die Welle der Verwesung. Du sahst auch die Techniker, die Jungs taten mir leid, die dann einfach, während du diesen Siff auf, du hast dann so ein Taschentuch drunter gelegt.
Ja.
Das ist ungefähr so, als würde man ein Stück Zewa nehmen, um die Scheiße von einem Pottwal aufzuheben.
Du,
das war völlig absurd.
Du kennst das doch, wenn irgendjemand irgendwo hinkotzt und sagst, ich wisch das auf und dann nimmst du so eine Lage von einem Tempo. Ja, also du nimmst eine Lage vom Tempo und legst sie da so drüber und sagst, so, jetzt ist gut.
So ein bisschen so war das, ja.
Ja, war schon widerlich. Aber, mir war es wichtig, den ganzen Scheiß am Ende wegzuräumen. Ich habe eigenhändig den ganzen Mist in 5 Plastiktüten gepackt und weggebracht.
Boah, stell dir mal vor, du kommst ohne Scheiß rein. Vielleicht hast du einen Pfandsammler umgebracht. Du hast es irgendwo am Marktplatz in Eschweiler in so eine Mülltonne geworfen. Jetzt kommt da so ein armer Ernie auf dem Fahrrad angeradelt mit so 2 Pennymarkttüten voll mit Pfand. Griffelt da heute Nacht um 23 Uhr drumrum, versucht da irgendwie noch eine Red Bull-Dose rauszufischen
und greift
volle Ralle in den Surströmming.
Das wird nicht passieren, weil der, wie gesagt, in 5 Plastiktüten verpackt war.
Ja, vielleicht will
mehrfach
er reingucken, was in den 5
nein,
Plastiktüten
nein,
drin
nein,
war.
Nein, nein, nein,
vielleicht
nein.
Bist du verantwortlich für einen toten Pfandsammler in
Eschweiler. Man riecht es noch durch die 5 Tüten.
Es ist ja das eine, dass etwas stinkt. Also das ist ja legitim, dass Dinge nicht gut riechen. Und dass einem, also ich meine, Geruch ist ja genauso wie Farbe ein Hinweis letztlich auf die Verträglichkeit einer Sache. Also Farbe ähnlich wie die Signalfarbe Rot, zum Beispiel bei Beeren, außer bei Erdbeeren und Kirschen, darauf hinweist, dass man es nicht essen sollte. Also die Natur hat sich ja Sachen ausgedacht. Und auch Geruch deutet ja darauf hin, dass man etwas nicht konsumieren sollte. Und wenn etwas so riecht, dann kann kein zurechnungsfähiger Mensch sich das in den Mund schieben. Keiner.
Ja, es ist, also ich finde, das Fieseste am Surströmling ist, man macht diese Dose auf und die ist ja nur zur Hälfte mit Fisch gefüllt. Die andere Hälfte ist so Salzlache. Aber das spritzt in alle Richtungen.
Salzleiche meinst du in dem Fall?
Ja, Leiche, genau. Es ist Salzleiche. Es ist Salzleiche. Das spritzt in alle Richtungen und ich glaube, ein winziger Spritzer reicht schon, um Kleidung auf immer zu zerstören.
Man kann den Geschmack, den Geruch, will ich gar nicht sagen. Wir haben ja wirklich Leute auf der Bühne gehabt, die sich das bereitwillig,
also,
oh, ich habe niemanden gezwungen, in den
geschafft.
Mund gestopft haben.
Ich habe es nicht geschafft, ich habe es in Schweden versucht, ich hatte gestern auch kurz drüber nachgedacht, aber als ich die Dose angestochen habe und den Geruch wieder in der Nase hatte, wusste ich, nee, das wirst du nicht machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand auf der Welt erstens das essen kann, zweitens, das ist der übelste Geruch, den ich je wahrgenommen habe. Ich habe mal in der Tierpathologie gestanden, da waren eingelegte Pferdekopfe, die rochen nicht toll. Ich habe bei einem Tierarzt im Hintern von einem Rottweiler rumgewühlt, das roch alles nicht toll. Ich habe eingekackte Patienten im Krankenhaus gesehen, alles nicht toll, aber die Nummer ist wirklich eine andere Liga.
Deshalb weißt du, wie Schweden das eigentlich machen? Niemand macht die Dosen so auf, die machen das unter Wasser. Weil dann riechst du nichts davon.
Aber dann läuft doch das Wasser auch in...
In das Wasser. Ja, ja, aber die machen das unter Wasser auf. Ja. Dann riechst du die Scheiße halt nicht und du wäschst den Fisch direkt in dem Wasser auch ab und nimmst den da raus. Dann stinkt der nicht mehr so erbärmlich.
Und das soll lecker sein, oder
was? Die essen das da ganz gerne. Also die Leute, die das auf der Bühne gegessen haben, haben ja auch gesagt, das ist in erster Linie einfach scheiße salzig. Und das ist halt ewig haltbar. Weil es kann nicht schlecht werden, weil es ist schon schlecht.
Das Feuer kann nicht mehr heiß werden, es ist Feuer.
Ja,
ist,
genau.
Also das kann also so gesehen für immer halten, weil das ist ja schon so gesehen tot und verdorben.
Ja, irgendwann nicht mehr. Also wenn du die da im Supermarkt kaufst in Schweden, also wir hatten ja auch Hörer, die uns gesagt haben, sie waren auch in Schweden, haben den aber nirgendwo gefunden im Supermarkt. Man muss den nämlich in der Tiefkühlung suchen. Also jetzt nicht gefroren, aber halt im Kühlregal wird der aufbewahrt. Man wird den ja eigentlich unter den Konserven vermuten, aber man muss zum Kühlregal gehen, denn der wird dort gekühlt und wenn du ihn dann mit nach Hause nimmst, dann fängt der eigentlich erst richtig an zu gären. Und wenn du eine Dose Surströmming hast, die schon, sag mal, so ein Jährchen oder so auf dem Buckel hat, dann ist die aufgebläht.
Ist das egal.
Also dann ist die so
was
richtig.
Was hat dieser Haufen Scheiße in Dosen gekostet?
Ich weiß gar nicht, was haben wir dafür bezahlt? 8-9 Euro? Irgendwie sowas? Also es geht. Ist halt
für verdorbenen Fisch.
Eine Fischkonserve. Ist ja nicht, was heißt verdorben?
Ich kann doch nicht mal das Brathering essen.
Ich auch nicht. Ich mag nicht mal Fischstäbchen. Ich finde Fischstäbchen
schon eklig.
Das hat mit
Fisch schon nichts mehr zu tun. Aber
ja, aber selbst das finde ich schon eklig.
Und du hast überlegt, das zu probieren dann?
Ja, nur um zu wissen, wie es ist.
Ich würde wirklich ohne Scheiß lieber eine Wurst von Otto anlecken. Wirklich, ich würde mich im Stadtpark hinlegen, wenn der Otto gerade einen rausgedrückt hat, weißt du, so eine richtige kleine Magnumpraline. Und dann würde ich mit der Zunge einmal so Schlecki-Schlecki machen, bevor ich auch nur einmal. Und jetzt können alle Leute kommen, können mir dabei zusehen, wie ich auch so Scheiße schlecke. Und dann mache ich nochmal seine Rosette sauber, bevor ich auch nur annähernd auf die Idee komme, diese Scheiße auch nur aus 60 Meter Entfernung anzugucken.
Ich sag mal so, gestern war ja auch die letzte Gelegenheit, das überhaupt aufzumachen, weil es war ja eine Open-Air-Veranstaltung. Und in einer Nicht-Open-Air-Veranstaltung geht das, glaube ich, nicht. Weil selbst eine Open-Air-Veranstaltung...
Doch, aber für immer dann, also morgen sind wir in Herten und einfach für immer dieses Schwarzkaue unbetretbar machen. Weißt du, so ein bisschen wie so atomare Verstrahlung. Wie heißt das nochmal hier?
Dann kommen die Liquidatoren mit so Nasenklammern, die jetzt von der Bühne, jeder eine Schaufel und dann wieder raus.
Und dann wird so ein Roboter reingefahren, aber der versagt dann. Also der geht dann auf, weil der Surströmming zu schlimm stinkt. Ja. Es war wirklich widerlich, Reini. Wir haben uns ja überlegt, dass wir heute jetzt als Notfallfolge, weil im Moment wird gerade noch versucht, also da sitzen jetzt zwei Affen an einem Tonband bei Zwischenahn und versuchen die Originalfolge, die wir eigentlich ausstrahlen wollten, die wirklich absolutes Premium-Material war. Das war ja wirklich Zunge für die Öhrchen.
Das war gut,
Gold,
ne?
Gold für
das
die Öhrchen,
war wirklich
wundervoll. Wieder zusammenzuheften. Und wir haben uns jetzt gesagt, da wir jetzt ja spontan improvisieren müssen, ich meine, wir sind Improvisation-Genies, dass wir jetzt einfach noch ein paar von den Fragen, die die Menschen uns geschickt haben, die wir bei Folge 200 nicht beantworten konnten, jetzt beantworten werden.
Ja, das ist, ihr seid die Lückenfüller-Fragen quasi. Ich kann mich auch gleich nochmal einloggen bei dem Mail-Account, mal gucken, ob da noch mehr angekommen ist. Aber wir können die Liste einfach noch weiter durchgehen. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ach ja, ich habe für morgen in Herten auch noch was aus Finnland. Was ich mitgebracht
ich will
habe.
Diese ganze Scheiße nicht.
Ja, eine habe ich noch. Die musst du noch, die ist aber auch nicht so schlimm. Die habe ich selber auch probiert. Und ich werde es auch probieren.
Aber ich bin insgesamt kein guter Esser. Ist mir egal.
Ich bin kein guter Esser.
Was ist es?
Teerlollis.
Deine Oma ist Teerlollis.
Nein, meine Oma ist tot.
Ja, das ist wie Teerlollis. Nicht? Was ist Teerlollis? Teer?
Teer. Teer.
Teer.
Teer.
Teer.
Ja, das essen die da als Süßigkeit. Teer.
Was sind das, die Steinbeißer oder was? Was ist das, willst du mich verarschen? Ist das die unendliche Geschichte? Kommt der gleich auf dem Roller rein oder was?
Ja, so ein bisschen. Das ist
Teer.
Das sind Teer. Also Teer gibt es auch als Eissorte.
Teer?
Ja, Teer.
Teer?
Das Zeug, was du auf der Straße kippst.
Ja, aber es ist Teer.
Ja, aber da machen die da.
Ja, aber ich fress doch auch keinen Zement-Ravioli oder so. Oh, guck mal, die Ravioli sind aber lecker aus Zement. Oh, ich glaube, mir ist gerade ein Zahn rausgebrochen. Warum sollte, das ist doch Gift?
Nein, das ist nicht Gift. Also nicht richtig.
Das ist doch keine natürliche Substanz, Teer, oder?
Wenn du nicht genug rauchen kannst, dann musst du halt lutschen.
Ja, aber das kann doch nicht dein Ernst sein.
Doch, das sind Teerlollis. Das ist auch nicht der Teer, den man irgendwie so für den Straßenbau benutzt. Also,
Teer.
Ne, sondern ja, Teer.
Teer.
Willst du nochmal fragen, ob es Teer ist?
Ist es Teer?
Ja, es ist Teer.
Fuck, du Fick.
Das ist ja, ich weiß gar nicht, das ist ja irgendwie so eigentlich auch ein Naturprodukt Teer und die machen das, um daraus auch.
Wir fangen gerade bei Otto Scheiße, das ist das ultimative Naturprodukt. Deswegen gibt es das nicht am Stielchen, weißt du? Das
Kommt drauf an, wenn die Eisdiele hip genug ist, dann.
Aber ist Teer nicht giftig?
Nein, Teer ist nicht giftig.
Teer ist nicht giftig?
Nein, Teer ist nicht giftig.
Klebrige, kochend heiße, also zumindest viskose Substanz, wenn sie kochend heiß ist.
Du sollst das nicht verwechseln mit Bitumen oder so. Also das ist nicht das, womit die Risse auf der Autobahn gefüllt werden.
Nee, das ist damit, wo die Autobahn gepflastert wird, oder nicht?
Nein. Warte mal, ich google das mal ganz kurz für dich. Teer. T-E-R. Teer. Teer. Holzteer. Teer, verwandt mit dem germanischen Terva, Terva-Baum, Kriechholz, Pech, ist ein bräunliches bis schwarzes, zähflüssiges Gemisch organischer Verbindungen, das durch zersetzende thermische Behandlung, Pyrolyse organischer Naturstoffe gewonnen wird. Eine andere, auch spanische, bla 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 und so weiter und so weiter. Teer. Das gute Teer. Das benutzen die dafür.
Ja, aber wie Asche fressen oder was?
Ja, so ein bisschen. Wir probieren das morgen. Das ist wirklich, das ist gar nicht so schlimm. Das schmeckt so ein bisschen wie Anis.
Am Ende mag ich das noch.
Ja, wer weiß.
Dann kriege ich Teerzähne. Kriege ich so kleine Autobahnen für Mäuse auf meinen Zähnen.
Kennst du das Teertropfen-Experiment?
Dieses am längsten, also wo was tropft, aber das braucht irgendwie eine Million
Pech,
Jahre oder so.
Das ist ein Pechtropfen, das ist kein Teertropfen, das ist ein
aber
Pechtropfen.
Aber war Peer nicht Tech, hast du doch gerade vorgelesen. Teer, Pech, ist das gleiche, oder?
Nee, Pech ist was anderes als Teer.
Und was ist nochmal, das ist ein Tropfen, der braucht irgendwie 100 Jahre oder so, ne?
Nee, 100 Jahre nicht. Das Experiment ist von 1927 und bisher sind Tropfen gefallen 38, 47, 54, 62, 70, 79, 88, 2000 und 2014.
Was ist denn jetzt das Experiment?
Die haben so ein
Trichter.
Danke, schön, du siehst das Bild. Die haben einen Trichter mit Pech gefüllt. Und
daneben
Pech,
steht Erich Honecker auf dem Bild, warum?
Das ist nicht Erich Honecker, das ist John Mainstone. Das ist derjenige, der sich das Experiment überlegt hat.
John Mainstone.
John Mainstone, du bist so, ist das die Müde-Blöd-Phase gerade?
Was denn? Ich bin ein bisschen pissy rein. Ich wollte eigentlich Shredders Revenge spielen, Mann.
Ja, ich weiß das. Wir können gleich noch Shredders Revenge spielen. Wir müssen noch ein bisschen,
Was ist denn jetzt das Teer-Experiment?
Pech, es ist ein Pechtropfen.
Pech.
Ein Pechtropfen in einem Trichter und man stellt ihn einfach unter einer Glasglocke hin und Pech ist eine Flüssigkeit, die aber extrem viskos ist, also sehr, 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 sehr zäh, sodass es Jahrzehnte dauert immer, bis ein Tropfen runterfällt.
Und jetzt?
Ja. Jetzt gehen wir zu den Fragen über.
Nee, aber was ist das? Was ist das Experiment?
Das Experiment ist, sich halt anzugucken, wie sich Pech tatsächlich verhält.
Es tropft.
Ja, es tropft. Richtig.
Ja. Warum? Also warum sollte man das machen? Was ist der Sinn dahinter?
Einfach, um das mal sich anzugucken. Hier. Im Foyer der Fakultät für Physik der Universität von Queensland in Brisbane wird das Pitch-Drop-Experiment durchgeführt, um zu Unterrichtszwecken, also damit du was lernst, die Fließfähigkeit und die sehr hohe Viskosität von Pech zu veranschaulichen. Das war's. Es ist ein Anschauungsexperiment.
Aber wenn du drauf guckst, passiert eigentlich nichts,
ja,
weil
richtig.
Die Scheiße dauert ewig.
Es sei denn, du guckst genau im richtigen Moment hin.
Aber es ist so, als wenn ich 100 Jahre einen Baum anstarre, bis er umfällt, oder?
Ja, hat was davon. Du bist heute viel zu negativ. Das wird nichts mit den Fragen. Aber wir gehen sie trotzdem mal durch.
Was bist du denn jetzt wieder so am Rumpussen, ey? Wir haben vorhin schön Gasgrill gemacht, Reini. Wir haben schön Gasgrill. Ich habe alles aufgebaut, weil du keine Ahnung hast davon.
Ja, das ist
hab
schön.
Die Gasflasche angeschlossen.
Easy peasy. Also, ich wollte eh noch eine Frage stellen. Ne? Ich habe die Anleitung gesehen und da stand drin, was man alles zusammenbauen muss, um diesen Grill dort aufzubauen. Da habe ich mich gefragt, du hast mir gesagt, du hast das alles aufgebaut, außer die Gasflasche anzuschließen. Mhm. An der Stelle habe ich mir die Frage gestellt, ist das Vorführexemplar gewesen, das du gekauft hast? War der schon zusammengebaut?
Nein, ich habe den komplett innerhalb von ungefähr, der Verkäufer sagte, man braucht 1,5 Stunden.
Ja.
Ich habe ungefähr 8 gebraucht. Von einem Morgen von 10 Uhr bis 18 Uhr abends habe ich es aufgebaut. Und eine Sache musste ich sogar, da war eine Bohrung, einfach passte nicht. Da muss ich mit einem Stahlbohrer das noch erweitern, damit es passte.
Das klingt jetzt nicht so gut.
Ja, da kann ich auch nichts
bist
für.
Bist du denn sicher, dass das richtig war?
Hat der Grill funktioniert?
Ja, hat er. Aber ich bin ja schon ein bisschen überrascht, dass der Grill wirklich aussah wie ein Grill und nicht wie ein Flugzeug. Also,
ich war auch überrascht, aber ich habe es wirklich dann hingekriegt. An dem Abend war ich sehr stolz.
Ja. Kennst du das aus der Simpsons-Folge, wo Homer sich einen Grill im Garten baut und dann so, wo man diesen wunderschönen fertigen Grill sieht, gemauert und dann ist es nur die Verpackung, die er runternimmt und dann sieht man so einen Haufen Steine einfach nur.
Aber der Grill ist gut geworden, du hast die Gasflasche angeschlossen
ja,
und wir haben
schön.
Gemeinsam das erste Mal Gas gegrillt, was ich wofür ich habe keine Leidenschaft fürs Grillen und so. Und wir haben auch beide sind davon ausgegangen, dass es ziemlich scheiße werden wird und nicht lecker. Wir haben uns so
Bio-Kotlets
geschrieben und ein paar Käse-Krakauer und so. Und es war wirklich lecker. Es war wirklich, wirklich lecker. Sogar ich kenne ja kein gutes Grillfleisch. Ich komme aus einer Umgebung, weißt du, ich kenne Grillen eigentlich nur von Rock am Ring. Wenn man so ein vier Tage altes Aldi-Kotelett, das dann schon so in so eine Siff eingelegt ist, damit man nicht sieht, dass es am Verderben und Verwesen ist.
Oder am See oder in der Gruga oder so auf dem Einweggrill.
Auf dem Einweggrill, genau. So eine traurige Bratwurst.
Und mit Einweggrill meine ich jetzt nicht diese Aluschalen, die man an der Tanke kauft, sondern ich meine den 10-Euro-Grill, den man an der Tanke kauft und dann da stehen lässt, wo auch immer man ihn das erste Mal aufgebaut hat.
Die sind ganz geil eigentlich. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das funktioniert zumindest, weil diese Aluschalen, das zeugt überhaupt nicht genug Energie.
Genau. Ist nicht heiß genug und so, das ist kacke. Ja, dieser Gasgrill ist irgendwie ganz gut. Also hat besser funktioniert, als ich dachte und
ja,
hat auch...
Ja, es war lecker, ne? Richtig tasty. Ja. Du hast ja dein Bäuchlein gerieben, dir ist noch so ein bisschen Barbecue-Soße den Bart runter. Ich
sag ja hier Casa Bielendorfer.
Casa Bielendorfer. Ich habe dir das weggewischt und habe gesagt, hör mal, Reinhard, ist es der Regen oder die Barbecue-Soße, die von deiner Nase tropft? Wir sind heute durch den Wald gelaufen, mir ist mal wieder aufgefallen, dass du komplett wie eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste läufst.
Ja, hallo, das war mein Vorbild, so habe ich laufen gelernt. Ich habe die Augsburger Puppenkiste geguckt und dachte mir, ja, das geht.
Wer war dein Vorbild? Wutz?
Ja. So, kommen wir zu den Fragen.
Wow, ich nehme eine angenehme Position ein, damit ich da mich mental drauf vorbereiten kann.
Was war das Größte, das ihr je in euren Mund bekommen habt?
Wie bitte?
Versucht mal einen Schokokuss im Ganzen in den Mund zu nehmen.
Kann ich problemlos. Ich habe einen Mund wie Mick Jagger. Ist eigentlich schade, dass ich nicht schwul geworden bin. Weil
hast
ich könnte
du dich jetzt
komplette...
hingelegt? Hast ja, ich du jetzt ernsthaft? Ich sitze hier am Rechner und du hast dich verdammt nochmal auf die Couch gelegt.
Ja, aber ich liege immer, wenn wir aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen, das machst du häufig. Das hört man übrigens.
Ja und? Entschuldigung mal, das hier ist Arbeit.
Ich schneide die Scheiße. Nein, entschuldigen Sie, das ist Arbeit. Herr Bielhoff, und wie fühlen Sie sich dabei?
Ach, eigentlich ganz gut. Ich bin hier der Psychologe. Also ich wäre auf jeden Fall fantastisch für Blowjobs oder sogar eigentlich. Ich würde, glaube ich, den Schwanz breit komplett im Mund nehmen können, weil ich habe so einen riesigen Mund. Ich habe mal, ich überlege gerade, was das Größte war, was ich hier reingesteckt habe. Ich glaube, ich habe einen ganzen Apfel, kann ich reintun.
Echt?
Kompletten Apfel, ja.
Krass. Ich überlege gerade, was, also bei mir war es auch Schokokuss.
Du hast ja so einen kleinen Mäusemund.
Ja, aber er ist schnell. Schokokuss geht definitiv so in die Richtung von Größte und irgendwie so Jawbreaker, sowas in der Art.
Jawbreaker.
Ah, Leckmuscheln. Kennst du noch Leckmuscheln?
Reinhard, du trainierst bis heute und das hat immer noch nichts gebracht. Aber ja, du hast doch die Leckmuscheln nicht komplett im Mund genommen.
Doch.
Wie eklig, diese Plastikscheiße hast du da auch im Mund gehabt?
Die guten Weichmacher.
Du hast das Plastik weggelegt und den Rest ausgerotzt.
Da also irgendwann warst du an dem Punkt, wo mit einem Messer das da rausgehebelt hast.
Leckmuscheln ist auch so eins der absoluten Anti... Also es gab so Antisüßigkeiten, wo du dich so fragst, wer isst denn sowas?
Es gibt ganz viele solcher Süßigkeiten. Also gerade in den 90ern bei uns gab es die eigentlich zu mindestens 50% aus Plastik bestehen, wie die Leckmuschel. Oder
gab es diese Stäbchen, wo du so ein völlig geschmackloses...
Double Dip.
Das war richtige Scheiße. Das hat auch überhaupt nicht geschmeckt.
Das ist so Süßigkeit oder Porno.
Double Dip. Dann gab es das, was im Mund geknistert hat. UFO. Das mochte ich ganz gerne. Habe ich vor ein paar Jahren nochmal gegessen. Geht gar nicht mehr.
Das ist diese Pop Rocks.
Ja, Pop Rocks. Da muss ich mir vorstellen, es müsste eigentlich jedes Essen in Pop Rocks Version geben. So Spaghetti Bolognese in Pop Rocks.
Es gab mal eine Milka mit Pop Rocks drin.
Wirklich?
Ja, eine Milka, die dann auch so im Mund so geknistert und hat und explodiert. Die habe ich super gerne gegessen.
Weißt du, was ich an Milka Schokolade wirklich mag?
Was?
Dass man sie von jeder anderen Schokolade der Welt unterscheiden kann. Ich kann insgesamt Schokoladen gut unterscheiden, aber Milka hat einen ganz eigenen Geschmack, den keine andere Schokolade auf der Welt hat.
Das stimmt, die ist sehr süß, aber also ich kann das noch mit Marabu-Schokolade. Die erkennst du auch sofort.
Ich weiß gar nicht, ob ich die je gegessen habe.
Ich nicht,
Also Reini, wie viele Schwänze hast du jetzt in deinem Mund gekriegt?
Drei.
Alle drei zusammen.
Drei große. Ich glaube, es war wirklich ein Schokokuss und irgendwie sowas von diesen Süßigkeiten. Ich meine, Leckmuschel oder so.
Habe ich dir nie erzählt, wie ich mal fast am Lakritz-Smiley erstickt bin?
Nein.
Ich habe einen Lakritz-Smiley runtergewürgt. So
oh,
in der 6. oder 7.
Krass,
Klasse.
Ne?
Oh, habe ich geliebt. Wir haben die immer in den Mund getan. Während der kompletten Unterrichtsstunden haben die dann so am Gaumen auflösen lassen.
Und die dann, kleben dann irgendwann auch richtig genau, da, ne? Und werden so ganz dünn am Rand.
Dann hattest du so einen ganz dünnen, so eine dünne Schicht Lakritze im Mund, von der du eine Woche gut zehren konntest. Und dann ist mir einer durchgerutscht und ist mir wirklich in den Hals geschossen und ich konnte hier da wo jetzt der Kehlkopf ist, konnte ich den Lakritz-Smiley spüren. Oh. Das war sehr unangenehm, weil er meine Luftröhre zugedrückt hat.
Also, ist so, als ob man ein Diaphragma lutscht. Das
genau.
Ja. Nee, nochmal zu diesen Süßigkeiten. Kennst du noch welche von damals? Ich hatte als Kind, ich erinnere mich noch an den Push-Pop.
Push-Pop.
Kennst du den Push-Pop?
Push-Pop?
Das ist wie so ein Lippenstift, den du so rausgedrückt
ja,
hast.
Ja, das
dran
war auch
richtig hast.
Scheiße, ja.
Weil ne, die Idee, auch was einem in der Werbung suggeriert wurde, war ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Werbespot war. Da gab es auch so ein Lied, irgendwie drück den Push-Pop und dann irgendwie steck ihn zurück und spar was für später, kam da drin vor. Also genau, Push-Pop, steck ihn zurück und spar was für später.
Rani, okay, reden wir noch über den Push-Pop.
Ich wollte gerade sagen, so könnte man auch das Leben von ganz, ganz vielen Leuten in schlimmen Hartz-IV-Reality-Dokus beschreiben.
Steck was zurück und speichern
und
für später.
Ja, genau. Nee, das hat ja suggeriert, man hatte einen Lolli, an dem man rumlutschen konnte, den einfach wieder zurückschieben, zumachen, in die Tasche stecken und später wieder rausholen.
Ich weiß, dass ich jetzt viele Menschen gegen mich aufbringen werde, aber das Konzept Lolli habe ich sowieso noch nie verstanden. Ich bin kein Lolli-Lutscher.
Das
ich fand
Bonbon
Lollis
am Stock.
Immer scheiße. Ich mochte Bonbons lutschen auch nie gerne, aber Lolli-Lutschen ist richtig
Bonbons
scheiße.
Nicht? Du bist ja richtig krank.
Ich habe dann früher immer in so amerikanischen Weihnachtsfilmen, immer gab es ja diese riesigen Lolli-Stangen, weißt du, die so gedreht waren. So. Und da habe ich mir das mal in Disneyland Paris, als ich 10 war oder so, gewünscht für 7 Mark oder 7 Francs oder so. Und dann ist mein Vater eskaliert, weil ich einmal so gemacht habe und weg. Ekelhaft. Fand ich überhaupt nicht geil. Schmeckt überhaupt nicht. Ist genauso wie hier der rote Apfel auf der Kirmes. Der Paradiesapfel.
Oh, kandierter Apfel
auch
ist
richtig
auch geil.
Beschissen.
Nein, ist geil. Kandierter Apfel ist geil.
Was denn?
Du bist also.
Das schmeckt doch nicht.
Es ist schwierig zu essen, aber es schmeckt. Es ist ein Apfel mit Zucker.
Ja, aber es kannst du überhaupt nicht essen. Du hast eine steinharte Schicht aus Scheiß da drum. Wenn dich dann da durchgebissen hast, dann hast du so einen mehligen Apfel im Maul. Das war überhaupt nicht geil.
Ach,
was ist das beste Schokoobst? Eindeutig.
Findest
eindeutig,
du?
Ja, absolut eindeutig.
Also ich habe 2.
Loser fressen Banane und du willst jetzt Erdbeere sagen, aber die Wahrheit ist die Ananas. Die Ananas, die Ananas ist das beste Schokoobst.
Nein.
Doch, definitiv.
Nein, die Erdbeere.
Ja, du hast halt
die
nie,
Erdbeere,
weißt du, weil du immer hier
Erdbeere.
Sozialhilfeempfängermäßig bist du mal angekommen, hast gesagt, geben Sie mir eine halbe Erdbeere, bitte. Dann haben sie dir so eine halbe Erdbeere eingedippt und in den Stiel gehalten. Du musst mal die geile Ananas. Die Ananas wird in der Schokolade eingeschlossen. Die Saftigkeit, die gärt da drin weiter, weil die ja diese Enzyme hat. Und wenn dann reißt man, es gibt keine süßere, leckere Ananas, als die auf der Kirmes in Schoko eingeschlossen.
Nein, das liegt daran, dass es die billige aus den Dosen vom Aldi ist.
Das
die
kann
dann
auch gut sein, ja.
Nee, ich fand, Banane habe ich tatsächlich sehr, sehr gern gegessen.
Schrecklich.
Oder Erdbeeren, fand ich auch beides geil.
Was gibt es denn eigentlich noch?
Kirschen
gibt es nicht.
Trauben gibt es manchmal noch.
Ah, Trauben.
Trauben finde ich aber auch nicht so geil.
Trauben ohne Kern halt. Ohne Kern.
Ja, aber trotzdem.
Traubenkern
so, ne?
Kann dir alles versorgen. Der zieht mich richtig runter.
Ich würde
wie eine Grete im Hals haben.
Ich würde gerne nochmal kurz zu diesem Push-Pop zurückkommen. Mhm. Du hattest so ein Ding nie, ne?
Bestimmt.
Es gab das auch später, aber ich weiß nicht, ob das noch in unserer Zeit war, so zum Aufklappen. Wie so ein Butterfly-Messer, nur mit einem Lolli. Wo es so. Und dann jemandem so den scharf gelutschten Lolli an die Kehle halten konnte.
Nicht
ne?
Schlecht.
Das Ding hieß übrigens Flip and Lick.
Flip, woher weißt du das denn jetzt?
Das ist meine Spezialfähigkeit, ich kenne Süßigkeiten.
Ohne Scheiß, du kennst 90% der bekanntesten Filme der Welt nicht, Musik weißt du auch nichts, aber du weißt, wie der Flip and Lick hieß?
Ja, Flip and Lick.
Flip and Lick, Rani.
Flip and Lick.
Vielleicht hat
könnte,
es auch
könnte,
einfach was mit deinen das, sexuellen Präferenzen
das könnte
zu
auch
tun.
Ein Clown im Zirkus sein, Flip and Lick.
Flip and Lick, oh mein, Flip and Lick rein und dann kommt er da mit seinem Klappmesser.
Ja. Nee, bei beiden ist ja das Versprechen eigentlich, du hast einen Lolli, den du wieder zurück ins Papier tun kannst, also in die Packung, in die Tasche stecken und später weiterlecken. Hat bei beiden nicht funktioniert. Du hast das Ding immer irgendwann aus der Tasche geholt, klebt an allen Ecken und Enden und du hast Fussel, Haare und Sand da dran.
Ja,
immer scheiße.
Aber mochte keiner, das war auch scheiße. Es gab ganz viele, guck mal, wenn man sich eine gemischte Tüte im Kiosk geholt hat, an der Bude, ne?
Oh, die gute
gab es ja ein paar
Tüte.
Sachen, die waren immer gefragt, zum Beispiel saure Fische waren immer gut, saure Sachen so, saure Lutscher. Saure Pommes, auch sehr gut.
Ja.
Dann gab es hier diese langen Schnüre auch sehr gut.
Ja.
Schwierig zu konsumieren, manchmal etwas entwürdigend, aber lecker.
Kennst du die Lakritzbrezel?
Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was wirklich niemand fressen wollte, waren geil. Die in Salz eingelegten Lakritzwürste.
Nein, nee, das ist kein Salz, das ist Zucker.
Oh, Martin Prinz, Alter, es war so widerlich.
Das Geile an den Dingern ist, wenn du die aus dem Kiosk holst, dann liegen die da schon seit einem Monat oder zwei und haben so eine harte Kruste drumherum.
Warum gibt es im Kiosk eigentlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum bei sowas? Alles in Deutschland hat Mindesthaltbarkeitsdatum, aber wenn die Oma, der die Achselhaare aus der Kittelschürze rauskommen, dann anfängt diese 7 Jahre alten Salzbrezel mit dieser kleinen Zange auseinander zu klatschen.
Aus dem gleichen Grund, warum auch nicht dran steht bei den 5-Cent-Bonbons inklusive Mehrwertsteuer. Weil das einfach Schwarzgeld ist natürlich.
Ist das so? Ja.
Wenn du irgendwie Einzelgut von etwas, was nicht als Einzelgut verkauft werden sollte, verkaufst und das für 5 Cent machst, da setzt sich garantiert der Kioskbesitzer nachher hin und rechnet von den 20 Cent, die er dir als Tüte zusammengepackt hat, noch aus, wie viel Mehrwertsteuer er dafür abführen muss. Bestimmt.
Okay, vielleicht nicht, aber... Ja. Also,
diese Brezel, die dann so hart geworden sind, ich habe die später mal im Laden gekauft, so eine frische Packung, Haribo irgendwas, habe die probiert und die schmeckten halt nicht, weil die zu weich waren. Außerdem, Nikolas hat...
Oh, du hast bestimmt noch weiße Mäuse gefressen, ne? Die dann schon so leicht
hart
wurden.
Nein, mein Vater.
Weiße Mäuse, auch schlimm.
Bei diesen Lakritzbrezeln oder generell den Sachen aus dem Kiosk hat Nikolas mal die Theorie aufgestellt, dass man die als Kind, also dass sie als Kind so einen gewissen süchtigkeitsmachenden Faktor hatten, weil halt der Mensch im Bütchen immer geraucht hat wie ein Schlot und die mit Nikotin überzogen waren.
Das könnte sogar sein, ja. dass man ein bisschen Hook da drauf
ja,
war.
Ja, so ganz leicht abhängig.
Aber ich würde eigentlich gerne nochmal in den Kiosk gehen und würde einfach mal sagen, hier die 36 für 20 Cent, dann hier vorne, ich habe noch 10 Cent übrig. Oh, das ist aber, kostet 4 Cent, kann ich dann 3 davon haben, auch wenn es 12 Cent sind. Boah, das wäre super, das würde ich total gerne machen. Eine gemischte Tüte für 2 Mark.
Boah, aber eine gemischte Tüte am Kiosk war immer geil.
Immer geil.
Ich will morgen eine gemischte Tüte haben.
Boah, eine gemischte Tüte, ey. Wie unhygienisch, wenn man drüber nachdenkt. Und dann mit dieser Kralle kamen die dann immer da rein. Und dann dachte man so, ach komm, mach mit der Hand, wir wissen beide, das
ist
beschissen.
Ja, das ist richtig.
Also ganz ehrlich, du hast ja wahrscheinlich vor einer Viertelstunde noch drauf genießt, komm mal mit der Hand.
Und wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass in diesen Plastikdingern, wo die rausgeholt haben, die eigentlich nur zu einem Blob zusammengeschmolzen waren, also wo das gar nicht mehr einzelne Teile waren, sondern die das so rausbrechen mussten.
Auch sehr gut Schlümpfe. Schlümpfe
waren gut. Auch steinhart, aber dann trotzdem zäh wie Kaugummi.
Auch Geschmacksrichtung schwer beschreibbar, so irgendwas zwischen Meister Propper und Omas alter Schlüpfer.
Aber schön. Sollen wir mal zur nächsten Frage gehen?
Bitte.
Ist jetzt, das war so groß, ich nehme mal irgendwas wieder. Da, was haben wir da? Wann spielt ihr das in Folge 136 angekündigte Klavierkonzert? Dazu muss ich sagen, wer weiß schon, was vor 64 Folgen war. 65. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich würde es gerne beantworten. Ich
gebe dir Mühe, ey.
Wenn ihr selber wieder eine TV-Show machen könntet, welche 5 Gäste wären sofort eingeladen von euch?
Streter, Micky Beisenherz.
Da ist die Frage, müssen die leben oder können das auch Tote sein?
Klar, Reini, weil es wären Tote, wären sehr gut. Das wäre gut. Hans-Joachim Kuhlenkamp, aber seine Überreste, also in so einer kleinen Urne, würde ich gerne interviewen. Dann Rudi Carrell vielleicht als Körperwelten. Ich denke, sie meinen lebendige Menschen.
Also wenn Rudi Carrell, dann möchte ich, dass er auf so einem Band einmal kurz durchs Bild läuft. Nur so eine Urne, die auf so einem Band steht, der einmal durchs Bild läuft.
Lebendige Menschen. Ich habe gesagt, Streter, Beisenherz und wen noch? Jürgen von der Lippe würde ich gerne einladen.
Also das 5.
Dann noch eine gute Frau, Hazel. Hazel würde ich noch gerne einladen. Oh, und meine Freundin Sarah Mangione, die lade ich auch noch ein.
Ja. Wenn ich eine Show machen könnte und einfach Leute einladen würde, würde das ja wahrscheinlich irgendwie eine Wissenschaftsshow sein, die ich machen wollen würde, weil davon gibt es zu wenig im Fernsehen.
Absolut, absolut zu wenig.
Viel zu wenig, du bist so ein dummer Arsch. Ich würde Mai einladen, den Ranga, John Pütz, lebt John Pütz noch?
Oh, Teile.
Yes. John Pütz war großartig.
John Pütz war großartig. Der hat vor ein paar Jahren mal in einer Talkshow fröhlich ironiefrei erzählt, dass seine Nachbarn ihn hassen, weil er immer bei offenem Fenster fickt. Stell dir mal wirklich vor, du sitzt in deinem Vorgarten, isst dir gerade ein Stück Eierlikör-Torte und dann siehst du einfach so einen schwitzigen Altherrenkopf mit so einem auf- und abgehenden Schnurrbart, wie er so gerade richtig am Abpumpen ist.
Stell ich mir sehr, sehr witzig vor, tatsächlich.
Ja, ich habe da mal was vorbereitet.
Ich
immer zu meiner Frau, ist ganz normal.
Ja, nee, ich habe John Pütz ja mal, ich habe den mal getroffen vor, ich weiß gar nicht, 3-4 Jahren, beim March for Science in Köln waren wir beide Redner.
Ach.
Ranga Yogeshwar, John Pütz und meine Wenigkeit.
Das ist auf jeden Fall eine sehr abfallende Kurve.
Ja, sehr, sehr. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt.
Weißt du, so John F. Kennedy. Und der Typ, der mal bei das Eis im Schnee ins Bild gelaufen ist. Okay, ja, gut.
So in etwa. Da bin ich schon zugegen und der hatte so einen Anstecker und drehte sich zu mir und meinte so: Ah, Junge, mach mir mal den Stecker hier dran. Ich sehe das doch nicht mehr.
Du hast John Pütz den Stecker reingemacht?
Ja, ich habe John Pütz den Stecker dran gemacht.
Da hat er aber bestimmt mal was vorbereitet.
Bei offenem Fenster.
Wie geil.
Nee, das ist ja so Ikonen der Fernsehgeschichte, ne? Oder hier den, wie hieß er? Bublatt.
Mein Opa war großer Fan. Wir haben immer die Knopf-Off-Show geschaut.
Ja, die Knopf-Off-Show.
Der Bublatt konnte immer alles so schön erklären. Der sagte dann so: Das ist ein Glas Wasser. Und du denkst so: Aha.
Wow. Ey, aber Knopf-Hoff-Show war geil. Ich verstehe nicht,
dann
warum
der dicke Tuba-Spieler. Ja, weil das aus der Zeit gefallen ist.
Ja,
man hat nochmal versucht, das zu reanimieren.
Echt? Wann? Ja.
Vor 10 Jahren ungefähr.
Habe ich nie gesehen. Also ich habe mir...
Das ist halt Fernsehen der späten 80er.
Ja, aber
das kannst du heute nicht mehr bringen.
Doch,
ey.
Das könntest du doch...
Der Pace war schrecklich.
Ja, aber du könntest das doch ein bisschen...
Dann schauen wir uns mal an, was die verlaufende Tinte getan hat.
Das Prinzip war geil. Du könntest das doch einfach nochmal neu machen. Da war wenigstens sinnvoller Inhalt. Da haben die Leute was gelernt. Da war auch nicht alles sinnvoll, aber eine Menge sinnvoll. Heute guckst du dir an, wie irgendwelche mit Silikon vollgespritzten Tussen und irgendwelche Leute, also irgendwelche Typen, die denen im Fitnessstudio ein bisschen zu oft die Hantel auf den Kopf gefallen ist, wie die auf irgendeiner Insel rumficken. Was ist das denn für eine Scheiße?
Unerträglicher Müll, muss man ganz ehrlich sagen. Aber umso weiter diese Leute irgendwo im Nirgendwo eingesperrt werden, um sich gegenseitig zu bürsten, während irgendwie RTL-Kameras laufen, umso weniger müssen wir uns in deutschen Fußgängerzonen mit diesem Abschaum abgeben.
Ja, auch wieder wahr. Aber
ich habe mir letztens eine Folge von der Bachelorette eingetan, wo dann auch darüber diskutiert wurde, die beste Bachelorette aller Zeiten. Sharon Baptiste.
Das hört sich gerade die beste Bachelorette.
Ja, im weitesten Sinne ist auch. Ja, sie war eine andere Art von Bachelorette. Die Dame hat Alopexie, also Haarausfall, und offenbarte das auch in einem absolut unvorstellbaren Moment all diesen Männern, die natürlich weiter total begeistert von ihr waren, gar nicht gescriptet. Und sie ist bildschön, völlig egal ob Haar oder ohne Haar oder was auch immer. Man sah vorher schon, dass die Haare nicht echt waren, also irgendwie hat mich das dann nicht so überrascht, aber völlig egal. Bildschöne Frau, aber das ganze Format ist einfach, genauso wie der Bachelor, einfach unerträgliche, rührige, schreckliche, siffige Scheiße. Es ist einfach eklig. Dieses Rumgebuhle, Rumgeeier von irgendwelchen testosterongeschwängerten Volldeppen um diese eine Frau, die sie alle medienwirksam bespringen wollen, das ist alles... Das ist so weit weg vom Gedanken von Aufklärung und Gleichberechtigung, dass es geradezu unerträglich ist.
Also da haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, dass im Privatfernsehen einfach zum Großteil so eine Scheiße läuft. Ich frage mich immer, also es muss ja ein Publikum finden, sonst würden die es ja nicht machen.
Es findet ein Publikum, ein äußerst großes Publikum.
Die sind ja kapitalistisch getrieben. Aber
es wird das produziert, was Zuschauer finden. Und das ist ja auch legitim. Meine Frau hat das mal als Kaugummi fürs Gehirn bezeichnet. Meine Frau guckt zum Beispiel jedes Jahr bei Germany's Next Topmodel das Umstyling. Jedes Mal. Und das Umstyling ist immer das Gleiche. Da stehen 14, 15 magere, eigentlich relativ unspektakuläre Mädels. Dann kommt Heidi Klum rein, aufgeputscht wie ein Bus voller zugeguckster Russen und sagt: Heute machen wir aus euch schöne Mädchen. Und dann kriegt eine irgendwie einen 5 mm Haarschnitt rasiert, heult. Und die anderen sagen: Du bist immer noch wunderschön. Und dann geht's weiter. Und du guckst dir das an und denkst, das ist Zirkus, das ist Kaugummi fürs Gehirn. Das hat davor keinen Belang, danach keinen Belang. Und am Ende willst du diese ganzen Leute ja eigentlich nur auf subtile Art und Weise leiden sehen.
Ja, aber warum gibt es nicht, oder vielleicht gibt es sie noch nicht, sehe sie noch nicht, warum gibt es solche Formate wie Knopfhoff nicht mehr? Ja, das ist langsam erzählt und kacke und so, aber warum gibt es so, also unterhaltende Experimente, irgendwie Leute, also irgendwie den Anspruch noch ein bisschen zumindest dem Zuschauer und der Zuschauerin etwas zu zeigen, etwas beizubringen. Du kannst dir die alten Knopfhoff-Sendungen auf YouTube angucken, die findest du alle auf YouTube. Mhm. Es ist unglaublich schräg, sich das heute anzugucken, also wirklich, wirklich schräg, weil die unter anderem auch einen Heimcomputer zeigen.
Wow.
So was, was richtig abgedreht ist. Also so, das hier ist ein Heimcomputer, der kostet nur 10.000 Mark.
Eines Tages wird er vielleicht in vielen Wohnzimmern das stehen.
Kennst du aus dem, ich weiß gar nicht, ich glaube, es WDR war es damals, den Computerclub?
Natürlich.
Wo die dann auch so die erste CD zeigen. Einen
Tintenstrahldrucker nachgebaut haben.
Ja, oder wo die CD zeigen und sagen, auf diese leuchtende Scheibe passen 500 Disketten oder so.
Und 1 Million Seitenbücher.
Ja, genau. Das
weißt du, warum die CD, wie viele Minuten waren es nochmal? 73, 76? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas über 70 Minuten.
Damit fast Beethovens 9. drauf passt.
Reini, Kitschi. Ja.
Das ist deshalb.
Weil der lustige Japaner-Designer, der das irgendwie befohlen hat von Sony, der mochte so gerne Beethovens 9.
Der sollte mindestens Beethovens 9. draufpassen für Musik. Ist eine gute Frage, ob das wirklich so ist oder eher Urban Legend, wird man wahrscheinlich nie herausfinden, aber ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Einer der Profs, die meine Dissertation mitbewertet haben, hat lange Zeit damals für Philips gearbeitet und hat jedes Jahr eine Vorlesung zu Datenspeichern und so gemacht. Also jetzt nicht ein ganzes Semester begleiten, sondern eine Stunde, was über die Evolution und Entwicklung von Datenspeichern erklärt, weil er damals bei Philips magneto-optische Speicher entwickelt hat und so. Und da ist unter anderem diese Geschichte auch immer drin gewesen. Fand ich sehr schön. Also Beethoven, deshalb die CD so lang. Da fragt man sich, was war es bei der Blu-ray? Welcher Film war es?
Ich würde sagen, jetzt wird es schmutzig 1 bis 5.
Ja, wahrscheinlich.
Die müssen alle da drauf. Reini, unser Freund Alvin schreibt gerade.
Oh.
Und schau mal,
schöne Grüße an Alvin an dieser Stelle, falls er das hier jemals hört.
Er hat das Feld für die Termine, was unten drunter sollte, so eingesetzt. Und ich muss ihm jetzt kurz Bescheid sagen, dass das so nicht gemeint war.
Ja, mach das mal.
Warte, sprich einfach weiter, Reini.
Ja, der liebe Alvin ist übrigens der liebe Alvin von den Rocket Beans, der immer großartige Sachen gezeichnet hat, auch für Minkorrekt. Grüße an dieser Stelle. So, ich suche mal kurz durch die weiteren Fragen und gucke mal, ob da noch irgendwas Schönes ist, was ich dich fragen kann. Hier ist eine Frage an mich explizit, Frage an den Podcast-Gott. Das ist übrigens, ich werde diese Scheiße nicht mehr los. Nie die Sprünke hat ein Monster geschaffen. Eine Frage an den Podcast-Gott. Fühlt es sich nach 200 Folgen mit dem Bielendorfer so an, wie das verfluchte siebte Ehejahr, oder hast du ihn immer noch genauso lieb wie am ersten Tag? Ich habe ihn immer noch so lieb wie am ersten Tag. Jeden Tag ein bisschen mehr. Jetzt darfst du ergriffen sein. Du hast nicht zugehört. Gut.
Du hast mich genauso lieb wie am ersten Tag. Jeden Tag ein bisschen mehr.
Ja.
Das ist wunderschön, Reini. Das ist einfach wunderschön. Danke.
Dann senken wir das Niveau mal wieder. In welchem Pornogenre würdet ihr mitspielen? Also rein hypothetisch. Für mich müsste es irgendwas mit Story sein.
Was für Genres gibt es denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Also ich kenne jetzt, es wird gefickt. Also was ist jetzt so Sci-Fi-Porno oder was meint ihr jetzt? Oder meint ihr jetzt, was darin für Praktiken?
Wahrscheinlich eher Ersteres. Aber da sagen wir sind für alles offen, vom Staubsauger bis zur Faust. Alles ist drin. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja letztens auch über Freizeitparks gesprochen auf der Bühne, zumindest nur ganz, ganz kurz. Warum zum trockenen Fick wart ihr eigentlich noch immer nicht, wie vor ungefähr 100 Folgen angekündigt, im Potspark?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir es einfach nicht gepackt haben. Aber wir hätten es diesmal bei deinem Besuch mal machen können. Es ist allerdings von hier aus ja fast 300 Kilometer weit weg.
Wo ist denn der nochmal? Der Potspark?
Der ist bei Minden im Sauerland.
Das ist
es Sauerland? Ich weiß nicht, irgendwo Münsterland, Sauerland die Richtung. Da bei Paderborn, Bielefeld.
Vielleicht schaffen wir das doch nochmal. Ich würde da wirklich gerne mal hin mit dir.
Du beömmelst dich.
Ich will aber auch eigentlich ins Kerni-Wunderland.
Da können wir auch gerne mal hin.
Ich will mich unter die Softeismaschine legen. Was ist die früheste Erinnerung aus eurer Kindheit?
Habe ich schon mal erzählt? Fang du an.
Ich weiß es nicht mehr so genau. Eine sehr frühe Erinnerung meiner Kindheit ist, dass ich an Weihnachten von meinen Eltern die Space-Station von Lego geschenkt bekommen habe. Und zwar diese uralte.
Oh, die kenne ich noch.
Ja, die, das ist eine meiner frühesten Erinnerungen.
Meine früheste Erinnerung ist, wie sich Jennifer Fidowski ein Loch in den Kopf gehauen hat im Kindergarten.
Ah.
Die ist aufgestanden, ist gegen den Tisch gelaufen, die war sowieso so ein bisschen, sagen wir mal, ja, da war ein bisschen Pisse bei der Zeugung, da war nicht so richtig viel los im Gerübchen. Und die ist volle Ralle gegen die Tischkante gelaufen und saß dann unterm Tisch und hatte ein Loch im Kopf. Ich weiß auch noch, wie die Kindergärtnerin sagte, die Jennifer hat ein Loch im Kopf und wir waren alle total aufgeregt. Ich habe gedacht, die hätte jetzt so eine Art USB-Anschluss. Und dann wirklich ein Loch im Kopf. Und eigentlich hatte die einfach eine Kopfwunde.
Ja.
Und dann kam der Rettungssanitäter und so und sie hatten ihr einen Lolli gegeben. Und dann saß die unter dem Tisch, das Blut ronn so über ihr Gesicht und sie lutschte an diesem Lolli rum. Und da war ich so drei Jahre alt.
Wo ich das gerade höre, bei uns gab es damals so in der 6., 7. Klasse war das, glaube ich, den Trend. Es war total bescheuert, wir hatten ja noch kein TikTok oder Instagram oder ähnliches, in die Hocke zu gehen also es haben Leute ausprobiert, in die Hocke zu gehen für irgendwie 30 Sekunden, dann aufzustehen sehr schnell und die Luft anzuhalten.
Also ihr habt versucht, euch so gesehen auf Teufel komm raus ohnmächtig zu
kriegen. Ja, richtig. Und das hat häufiger funktioniert.
Dumm, ne?
Ja, das ist sehr dumm. Katholisches Gymnasium.
Ja, also ist auch einfach dumm, weil die Gefahr besteht, dass du umfällst und ungebremst auf den Hinterkopf schlägst.
Ja, richtig. Oder gegen irgendwas Gegenhaus.
Das ist so eine der großen urbanen Mythen, die es in jedem Film gibt, eigentlich, dass jemand von hinten was offen. Was denn?
Ja, ja, das kommt in jedem Film vor, dass
dieses,
irgendwie.
Du knüppelst jemanden von hinten auf den Kopf und der wird ohnmächtig.
Am besten noch mit dem Gewehrkolben oder mit der Handfeuerwaffe. So einmal hinten schön oder mit dem Totschläger einmal auf den Hinterkopf und.
Aber beim Totschläger weiß man wenigstens, warum er dann auch Totschläger heißt, weil man damit Leute totschlägt.
Ja,
das ist einfach. Also, das ist einfach so eine Nummer, die findet nur in Filmen statt. Wenn du jemanden von hinten mit dem Gewehrkolben in den Nacken schlägst, sehr, sehr fest, ist der im Zweifelsfall tot.
Ja, sagen wir so, wenn du jemanden so fest mit einem Gegenstand auf den Kopf schlägst, dass er davon ohnmächtig wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht wieder aufsteht, sehr groß.
Richtig.
Ja.
Und das ist irgendwie im Fall mit einem Rentner, glaube ich, in Münster dann passiert. Der hat seine beiden Nachbarn in der Kleingartenkommune hatten sich irgendwie zerstritten. Und der hat die mit dem Totschläger umgehauen, um sie bewusstlos zu schlagen. Die waren dann auch nachher beide tot.
Gott, traurig. Kommen wir zu was anderem.
Naja, war ein Kleingärtner, ne?
Ja, große Bürokraten. Angelehnt an das YouTube-Format Seven vs. Wild, würdet ihr bei sowas mitmachen und was wären die 7 Dinge, die ihr für so ein Survival-Experiment mitnehmen würdet? Ich habe es nicht gesehen.
Eine Frage zu stellen, ich weiß nicht, was Seven vs. Wild
ist. Echt nicht? Ich weiß übrigens, was das ist, ich habe es aber nicht gesehen. Das ist so ein...
läuft denn das, YouTube, oder?
Genau, das ist ein super erfolgreiches YouTube-Format, wo es irgendwie um Überleben in der Wildnis geht, halt so Survival-Experiment.
Ich gucke total gerne Survival-Experiment-Sachen. Ich denke aber auch jedes Mal, wenn irgendwie Bear Grylls aus einem Schafsmagen Flüssigkeit rausdrückt, die er vorher selber reingepisst hat, um sie dann dort zu filtrieren oder so, denke ich jedes Mal, nö, brauche ich nicht. Ist schon cool, dass ich in der Zivilisation lebe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie ins Outback oder nach Alaska gehe, ist gleich null. Dementsprechend maximal muss ich mich irgendwo mal in einem Wald in der Eifel zurechtfinden. Und dafür reicht es dann auch.
Aber mal angenommen, du wärst jetzt irgendwie, du willst jetzt bei so einem sozialen Experiment mitmachen, irgendwie 3 Wochen im Wald. Was wären 7 Sachen, die du survivalmäßig wirklich mitnehmen würdest?
Ein Feuer machen finde ich auf jeden Fall cool.
Ja, aber was würdest du dafür mitnehmen? Ein Feuerzeug? Oder?
Ach so, was ich mitnehmen würde? Achso, ich dachte, die ich davon dann mitnehme, dass ich das gelernt habe.
Nein. Was für 7 Gegenstände würdest du mitnehmen?
Auf jeden Fall ein Feuerzeug, also oder beziehungsweise irgendwas, mit dem ich problemlos Feuer machen kann.
Ja, das ist die Frage, was? Weil ein Feuerzeug würde ich zum Beispiel nicht mitnehmen, da hätte ich viel zu viel Schiss, dass mir das kaputt geht. Also so, ne?
Ein Sturmfeuerzeug geht ja nicht kaputt.
Aber kann der irgendwie, weiß ich nicht, leer oder sonst was. Also, ne, wenn da kein Petroleum mehr drin ist, dann kannst du das nicht mehr benutzen.
Also würdest du einen Feuerstein mitnehmen?
Ich würde so eine Magnesiumstange mitnehmen, wo du so Funken von runterziehen kannst.
Okay. Gut, Magnesiumstange.
Ja, irgendwas
dann
zum Feuer machen.
Dann würde ich natürlich ein GPS-Gerät oder sowas mitnehmen. Also klar, um mich zurechtzufinden.
Dafür brauchst du Strom, ne?
Ja, aber wenn da ein Akku drin ist, dann reicht das doch für eine Woche, oder?
Nee, GPS verbraucht tatsächlich sehr viel Strom. Ich glaube, so ein GPS-Gerät hält jetzt auch nicht viel. Also doch, hält länger als ein normales.
Dann Kompass. Ich würde einen Kompass mitnehmen.
Weißt du, wie man einen Kompass benutzt?
Ja, ich halte ihn hoch und gucke auf N.
Ja, okay.
Was hast du jetzt erwartet? Dass ich dachte, dass N das für Nordmantanne steht? Nee,
mit einer Karte oder so, dass ein Kompass. Aber ist ja egal.
Auf der Karte steht auch. Stehen die Himmelsrichtungen doch auch.
Ja, ich weiß, aber.
Okay, ich bin aus deiner Sicht ein dummes Schwein.
Ja,
ich würde.
Ja, aber eine Karte bedeutet ja, du würdest dich irgendwie von A nach B bewegen, weil sonst brauchst du ja keine Karte.
Okay, dritte Sache, die ich mitnehmen würde. Ich würde mitnehmen. Messer, auf jeden Fall.
Taschenmesser würde ich auch mitnehmen.
Messer mitnehmen. Vielleicht ein Seil oder sowas wie ein Gummiband oder Seil? So.
Warum?
Weiß ich
also
nicht.
Also du erinnerst dich noch, als wir hier, wie hieß das Spiel nochmal, wo man die Stewardess zerhackt, um sie zu essen?
The Forest.
So ein Beil oder so wäre wahrscheinlich ganz gut.
Und man zerhackt die Stewardess nicht, um sie zu essen. Das hast du getan.
Ja, mein Gott. Das war jetzt nicht,
Nein.
Ich habe mir die Uniform geklaut, die Uniform angezogen, sie dann zerhackt und gegessen. Das ist was
richtig,
komplett anderes.
Du hast sie erst ihre Klamotten geklaut und sie dann ihrer... Genau das.
Ja, ich würde so ein Beil, würde ich glaube ich, mitnehmen, um irgendwie halt auch was, also einen kleinen Baum fällen zu können, um irgendeinen Unterschlupf oder so zu bauen. Vielleicht eine Plane, also sowas Zeltartiges, wo man irgendwie trocken drin bleiben kann. Und ganz, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, irgendwas, womit man jagen kann. Wobei Jagen, glaube ich, schwer genug wird. Oder ein Buch, also irgendwas Buchartiges, wo man...
Dass man eine Ente an den Kopf werfen kann.
Nein, ein Buch, um Pflanzen zu erkennen, welche du essen kannst und welche nicht.
Das ist
nicht.
Smart. Daran ist zum Beispiel Christopher McCandless gestorben. Ne? Also der...
Er hat die falschen Beeren gegessen, oder was?
Er hat eine Art Kartoffel gefunden. Christopher McCandless, sagt ihr was? Into the Wild?
Nee.
Film,
ah, doch, doch, Into the Wild kenne ich, ja.
Into the Wild.
Doch,
das war der.
Das ist der mit dem Dream Bus. Oder wie ist der? Magic
ja,
Bus?
Ja, ja, genau. Ein Aussteiger aus, keine Ahnung, also mittlere USA, wohlhabendes Elternhaus, hat all seine Sachen verökert mit Anfang, Mitte 20 und ist erstmal so auf eine Art Roadtrip gegangen.
Mhm.
Und dann am Ende, ich weiß nicht, ob es Kanada war oder Alaska, also in eins von beiden, gelandet.
Ich glaube, es war Alaska.
Alaska hat er sich in der Wildnis in so einem alten, stillgelegten Schulbus, der da rumstand, irgendwie eingerichtet. Und sein Gedanke war, wirklich komplett ohne die Zivilisation zu leben. Wenn ihr Zeit habt, die Möglichkeit habt, ja, er hat ein paar Sachen dabei.
Ja.
Und wenn ihr die Möglichkeit habt, den mal zu sehen, guckt ihn. Wenn ihr nur Bock habt, coole Musik zu hören, dann hört das komplette Album von Eddie Vedder, dem Sänger von Pearl Jam. Der wirklich so ausgesprochen wird, da bei mir wieder Leute schreiben, er heißt doch Eddie Vedder und so. Nein, er heißt Eddie Vedder. Und den könnt ihr, das Album ist super. Into the Wild ist wirklich ein Song nach dem anderen, ist toll.
Ja,
den
stimmt.
Ganzen Soundtrack
toller
geschrieben.
Soundtrack. Ist aber kein Feel-Good-Movie.
Beides. Ist kein,
ja, zwischendurch also, schon, aber nicht so
ja,
ganz.
Ja, gut, du weißt ja, dass er stirbt.
Ja,
ne? Und,
ja, ja, aber die Frage,
er verhungert
wie
halt
so,
am
ja.
Ende. Oder er verhungert nicht wirklich, aber. Er hat da keine wirklich medizinische Versorgung, dann wird er immer, der Winter wird immer härter in Alaska, er findet nichts zu essen und dann hat er sich ein Buch angelegt oder irgendwie, weiß ich nicht, aus Zeitschriften oder sowas zusammenkopiert, was er essen kann und was nicht und vertut sich mit einer der Pflanzen und stirbt dann an einer Lebensmittelvergiftung, völlig entkräftet. Und man hat die Leiche von dem, glaube ich, auch erst einige Zeit danach gefunden und der war dann auch schon von Bären und so ziemlich auseinandergenommen.
Trinkwasser ist ja auch noch so ein Ding, wenn du irgendwo in der Wildnis bist.
Ja, aber das nimmst du ja dann nicht mit.
Nee, aber du nimmst irgendwas mit, womit du Trinkwasser...
Ich würde was nehmen, mit dem ich was...
Wasserfilter.
Mit dem ich Wasser dann...
Ja, oder diese Tabletten, die ihr halt reinwirfst, so Chlortabletten oder was.
Colgate,
genau. Cookie Dent.
Genau.
Es ist Cookie Dent. Du gibst Cookie Dent ins Wasser. Ach... Komm, ein, zwei Fragen, was machen wir noch? Dann sind wir aber auch durch für heute. Ist ja, also ich muss die Folge jetzt in den nächsten 9 Minuten, das werde ich nicht mehr schaffen.
Doch, doch, wir glauben
ja,
halt
ja,
nicht.
Ja, 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 ja. Habt ihr mal eine übersinnliche Erfahrung gemacht?
Ja, ich habe Reinhard mal beim Scheißen gesehen, in meinem Vorgehalten und es war schon ein bisschen transzendental, ich bin ehrlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich nicht, aber meine Frau.
Nein, habe ich. Ja, doch, habe ich.
Echt?
Ja.
Eine übersinnliche, was denn?
Ja.
Kommen jetzt Gespenstergeschichten?
Geht oder? So, nein, aber du kennst doch die Geschichte von meinem Freund, der verstorben ist und wo mir was erschienen ist in der Nacht, in der er verstorben ist.
Ich überlege gerade. Hast du da nicht was geträumt oder so?
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, nee, also ich erzähle die Geschichte in einer super schnellen Variante, ja, weil bitte. Die meisten von euch kennen die, weil ihr kennt die Folgen besser als ich. Ich habe einen Freund, der war ein riesiger U2-Fan und ganz, ganz toller Mensch, den ich extrem geschätzt habe, aber wir haben uns nicht oft gesehen, 3-4 Mal im Jahr höchstens. Und ich hatte ihn wochenlang nicht mehr gesprochen und nachts bin ich wach geworden in meinem Urlaubsort an der Ostsee und ich bin ja null spirituell und glaube auch an nichts. Ja. Und ich hatte geträumt, ich sitze auf einer Parkbank am Meer, gucke aufs Meer und neben mir sitzt Bono Vox, der
doch,
Sänger
ich erinnere
von
mich,
YouTube.
Ich erinnere mich dran.
Und sagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Und ich bin wach geworden und daher weiß ich auch, dass das passiert ist, also dass nicht nur ein Traum war. Und habe halt meiner Frau das erzählt und habe gesagt, ey, ich habe gerade die strangeste Scheiße aller Zeiten. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich habe gerade mich mit Bono unterhalten. Und meine Frau, ey, Basti, schlaf weiter, komm, jetzt ist gut. Ne? Dann sind wir schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass er verstorben ist, also mein Freund. Und die Geschichte dahinter war, er war auf einem Konzert von U2, seiner absoluten Lieblingsband, hatte dann über, muss man jetzt nicht groß breitreden, über ein paar private Verflechtungen Bono getroffen und hat auch mit dem getrunken oder zumindest einen schönen Abend verbracht, was für ihn wirklich die Erfüllung eines Lebenstraums war.
Ja.
Ist zurück in seine Wohnung geflogen nach Deutschland und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht, weil er eine Herzmuskelentzündung hatte. Und das ist alles... Ah. Im Zuge dieser Situation meines Traums passiert. Und das war so surreal und so weit weg von falsch und richtig und von echt und unecht, dass ich, das kann kein Zufall gewesen sein. Das ist so, ich habe in meinem Leben davor noch nie von Bono geträumt, ich habe danach noch nie von Bono geträumt. Und ich war an einem Tag an seinem Grab, als er schon beerdigt worden war, weil ich zu der Beerdigung leider nicht konnte. Und stand ganz allein mit meiner Frau vor diesem Grab. Es regnete fürchterlich, Hamburger Friedhof. Und in dem Moment, wo wir davor stehen, öffnet sich der Himmel und ein einzelner Lichtstrahl fällt auf dieses Grab. Das war völlig surreal.
Oh.
Ja, genau so, ja. Reinhard.
Ja,
und
nein.
Das war wirklich total seltsam. Also wirklich, wirklich seltsam. Ob man das übersinnlich nennen möchte oder nicht, aber es war...
Für dich eine spirituelle Erfahrung.
So. Ja, das war das Nächste, was ich an... Schicksals, Gott oder Energiegläubigkeit jemals erlebt habe.
Sowas hatte ich nicht. Und damit...
du hattest mal ein extra Dorito in der Packung.
Ja, das ist, da habe ich auch gesagt, so wow. Ich hatte 2-mal das Spielzeug in der Smacks-Packung. Das ist, wow. Eine Frage, die an die Herzmuskelschwäche anschließt. Habt ihr noch Beschwerden wegen Covid?
Nein.
Nee, ich auch nicht. Also gar nichts mehr. Ich kann nur sagen, lasst euch impfen. Dann könnt ihr zwar trotzdem immer noch Covid bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen schweren oder schlimmeren Verlauf habt, ist sehr, sehr gering, was sehr, sehr gut ist. Hier ist noch eine Frage, wann gibt es AAA live in Wien? Keine Ahnung.
Wissen wir nicht.
Irgendwann mal gucken.
Wir müssen mal in unsere Statistiken gucken, wie viele Hörer wir überhaupt haben.
Ja, ob man das machen kann. Ne? Also
ja,
so.
Also wenn jetzt die Person, die uns geschrieben hat, zu den 6 Leuten gehört, die das haben, bei aller Liebe, ne, dann macht das auch nicht so richtig Sinn.
Ja, das. Also wir müssen mal gucken. Dann noch eine letzte vielleicht, bevor ich den ganzen Mist gleich noch schneiden und veröffentlichen muss. Wie schafft man es als Prominenter, seine Familie abzuschotten, vor allem, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder ähnliches? Beispiel Stefan Raab. Du bist mehr Promi als ich, deutlich. Wie schafft man es, seine Familie aus dem ganzen Scheiß rauszuhalten? Also für mich, also ich kann einfach sagen, ich rede, wenn ich im Podcast nicht drüber reden würde, wäre es einfach, dann wäre halt weg, dann würde es niemanden interessieren. Dann wäre
ja
meine Familie
über manche Dinge nicht dann.
Nee, genau, ich rede auch über, also ich rede über viel im Podcast, aber halt nicht über alles. Also, ne,
die
so
Leute
Sachen.
Glauben ja immer, dass wir alles erzählen, das ist aber nicht so, sondern wir erzählen genau das, was wir wollen.
Ja.
Und ich habe für mich, es gibt eine ganz klare Bruchkante in dem, was ich sage und nicht sage und die ist vorher festgelegt und das ist meine Art, damit umzugehen und Stefan Raab, der natürlich ungleich viel prominenter war, der hat immer sehr massiv und tut er heute auch noch dagegen gekämpft, dass seine Familie in irgendeiner Weise erwähnt wird. Ich achte auch darauf, dass es keine Bilder meiner Frau gibt, keine Bilder meiner Eltern etc.
Ja.
Und ich halte das bis heute für eine der besten Entscheidungen, die ich gefällt habe in meiner ganzen bisherigen Karriere. Ja, weil die also Anonymisierung meiner Familie.
Du stehst ja auch nochmal deutlich, deutlich mehr in der Öffentlichkeit als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Also mich kennt kein Schwein.
Das also stimmt nicht, aber
meine
du bist
Stimme
natürlich
kennen vielleicht ein paar Leute, aber ich bin zum Beispiel nie im Fernsehen oder so. Mich erkennt niemand auf der Straße. Ich war mit Nikolas mal beim Chaos Communication Camp, also beim alle vier Jahre stattfindenden Hacker-Camp des Chaos Computer Clubs, wo irgendwie auf einem Acker vor Berlin ein paar tausend Hacker einen riesigen Campingplatz befüllen. Uns hat zu der Zeit dort, weil wir da noch nicht so viele Bühnenshows gemacht haben, und so niemand erkannt, bis wir an der Merch-Schlange standen und uns unterhalten haben und plötzlich drehte sich jemand um. Ihr seid das. Weil die halt unsere Stimmen erkannt haben, ja. Aber nicht unsere Gesichter oder so. Ist heute natürlich anders, aber so in der breiten Öffentlichkeit kennt mich halt kein Schwein.
Das stimmt so nicht, aber ich habe natürlich im Fernsehen tätig bin und noch ein bisschen breiteres Spektrum an dem habe, was ich mache als du, weil du ja nur Podcast und ein Buch gemacht, also bei Podcast geblieben bist. Ist es bei mir ein bisschen massiver und das Interesse ist natürlich immer da von den Leuten, irgendwas zu erfahren über meine Familie, über die Menschen, die mir wichtig sind, aber da mache ich einfach ganz bewusst den Cut. Das ist wichtig, weil die Frage, die will ich kurz beantworten. Du darfst nie eine Ausnahme machen, niemals. Du darfst nicht dann sagen, ja, Bild-Zeitung, okay, ihr kriegt keine Homestory, aber hier sind Bilder meiner Kinder. Oder hier, Bild-Zeitung, hier kriegt keine Homestory, aber hier sind Bilder meiner Frau oder so weiter.
Ja.
Das darf man nie machen.
Ja,
weil dann führt es immer zu Abhängigkeiten und zu Erpressungen. Und das dann heißt, ja, aber wir haben ja dir da hier das Forum geboten und so. Einfach ganz früh für sich eine ganz klare Grenze setzen. Gibt kein Bild meiner Frau, fertig.
Kennst du das von anderen Promi-Kollegen, wie die das handhaben?
Ja, natürlich, so, klar. Also ganz unterschiedlich. Es gibt manche, die genau wie Raab halt geradezu manisch sind. Also Stefan Raab ist wirklich bekannt. Ja,
oder
also
wie
Stefan,
macht man das?
Stefan Raab verklagt alles, was nicht nied- und nagelfest ist oder hat halt schon sowieso, jede Zeitung in Deutschland weiß, dass niemals irgendwas von Stefan Raabs Familie abgedruckt werden darf, weil dann kommt sowieso sofort eine Klage. Es gibt auch Vereinbarungen im Vorhinein, die, sagen wir mal, Verlagshäuser zusichern müssen, dass sie sagen, okay, wir zeigen nie Bilder deiner Familie, weil sonst wird es eine Strafe geben. Und diese Strafen sind gar nicht unerheblich, dass im sechs- und siebenstelligen Bereich dann dass eine Zeitschrift zahlen muss, wenn sie dagegen verstößt. Und dann gibt es andere, die ähnlich wie ich versuchen, damit offen umzugehen. Also ich war oft mit Ralf Schmitz essen, den ich sehr, sehr, sehr mag und sehr schätze, ein ganz toller Typ ist. Und wenn wir da irgendwie sitzen und Leute kommen und wollen ein Foto, dann kriegen die natürlich ihr Foto und dann kriegen die ein schönes Gespräch. Aber die etwaigen Partnerinnen, die dann dabei sind von uns zum Beispiel, werden dann halt nicht mit einbezogen und werden nicht gezeigt und nicht fotografiert.
Hast du auch Kollegen, die das komplett anders handhaben, die einfach sagen, ja, hier ist alles?
Ja, ich habe die Kollegen nicht, aber daraus besteht ja unsere gesamte
Medienwirtschaft. Ja, okay, ja, das ist das Influencer-Dasein.
Genau, ja, aber das ist also lustigerweise hat mir das letztens noch bei einer Talkshow jemand gesagt. Ich war irgendwo bei einer Talkshow eingeladen und dann hieß es, ja, können wir ein Foto von deiner Frau zeigen? Nein. Können wir ein Foto von deinem Vater zeigen? Nein. Können wir ein Foto von deinem Zuhause zeigen? Nein. Ja, komisch. Nur Comedians sind da immer so. Ja. Ich sage, ja, weil wir schon sehr viel von uns geben. Also weil wir sehr viel davon geben, wer wir sind. Und das sind unsere Inseln, die uns heilig sind. Und deswegen kenne ich fast keinen Comedian, der so ist. Aber wenn du dann in andere Bereiche gehst, da sind Leute ja eigentlich nur durch die Vermarktung ihres Privatlebens überhaupt. Also ich kann dir nicht sagen, was, ich will jetzt auf niemanden herabblicken, aber nimm irgendeinen Influencer.
Paradebeispiel, Bibis Beauty Palace.
Ja, aber natürlich, die hat auch Schminktipps gegeben und so. Ja, wenn man ehrlich ist, natürlich. Also diese Leute, das ist ja immer der Witz. Und das ist das, was ich auch so verlogen daran finde. Ich geschissen auf Beauty Palace, die Frau interessiert mich nicht. Aber du kannst nicht die Pralinen haben, ohne dann gleichzeitig den Kuchen zu essen. Also wenn du schon meinst, du musst jeden Scheiß, deine Operation, ich habe ein Video gesehen, wo die operiert wurde und er kam rein mit Louis Vuitton-Schuhen, natürlich gefeatured oder gesponsert oder sowas und schenkte ihr dann für ihren Mut, weil sie sich, ich weiß nicht, den Arsch hat verkleinert oder irgendein Quatsch. Also oder es war von mir aus auch Blinddarm. Jedenfalls, die haben selbst aus den privatesten Momenten nach einer Operation, haben die halt Stories gemacht so. Und das kann man ja auch machen, wenn man möchte. Aber dann darf man halt nicht um die Ecke biegen und sagen, ja, wir haben uns jetzt getrennt und jetzt aber bitte lass uns mal so sehr in Ruhe, weil vorher haben wir alles vermarktet. Ich finde, dann muss man die Medien auch verstehen, dass die Medien sagen, nee, das, ihr könnt uns mal so, weißt du, ihr habt uns genutzt, jetzt nutzen wir euch.
Ja, das ist so, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, die Influencer von heute sind so der Ersatz für die großen Stars von damals, die es heute so in der Medienlandschaft nicht mehr gibt. So ein Star-Niveau, wie es Boris Becker war, das gibt es ja heute nicht mehr.
Ja, doch, das Elias Mbarek oder so. Es gibt schon noch große Stars, die eine große Zugkraft haben. Auch in Hollywood, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio oder so. Nein, das gibt's noch. Oh, anders ist, Reinhard, ist, dass früher, was weißt du über James Stewart, über Cary Grant, über Dean Martin oder Frank Sinatra? Nichts.
Das sind Namen, sind, die du mir häufiger sagst und ich mal sagen soll, wer das ist.
Du weißt ja, wer Frank Sinatra ist.
Ja, Frank Sinatra
oder
weiß
Martin,
ich. Ne? Nein,
also,
da bin ich schon wieder raus. Aber
du weißt nicht, wer Dean Martin
Ich kann
war.
Mit Namen nicht wieder anfangen.
Dino Martino. Du weißt nicht, wer Dean Martin war.
Nein, ich glaube nicht.
Einer des Red Packs, einer der größten Sänger-Unterhalter der 60er, 70er und 80er Jahre, Dean Martin.
Ja, doch, kenne ich.
Naja, gut, okay. Aber ich will damit nur sagen, du wusstest von diesen Leuten, außer leichte Eskapaden, mal besoffen in Las Vegas von der Bühne gefallen oder so, wusstest du nichts. Es gab auch gar kein Forum dafür. Wenn du 1967
Zeitung,
Fan von, keine Ahnung, warst, von
Beatles.
Ja, Beatles wurden ja schon von Paparazzi eigentlich ihre ganze Karriere gekillt, aber oder belagert, aber so mittleres Management. Tom Jones, großer Künstler. Was, du wusstest nichts? Tom Jones ist Engländer? Nee, das war Lisa. Tom Jones ist mit seiner Managerin verheiratet. So, das war's. Das war alles, was man von Tom Jones wusste, obwohl er ein Weltstar war.
Ja.
Ne? Und heutzutage wäre das halt nicht mehr vorstellbar. Und das Interessante ist immer, ich würde auch darauf verzichten, wenn ich könnte, auf Social Media, die ganz großen Stars, also die ganz großen, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio doch, Brad Pitt, Tom Cruise, wenn du die absolute A-Liga durchgehst, die haben kein Social Media.
Ja.
Haben sie nicht. Daniel Craig hat kein Social Media, Nicolas Cage hat kein Social Media.
Stimmt,
die haben keinen Bock drauf.
Weil, ja, genau. Aber jetzt mal, sagen wir mal, für deinen Job oder auch für meinen, wenn man einen Podcast als meinen Job sieht, das geht nicht.
Nee.
Du kannst nicht sagen, also du kannst auf einzelne Netzwerke vielleicht verzichten und kannst sagen, ich bin nicht bei Facebook, was als Comedian schon wieder schwierig ist, weil da immer noch viele Veranstaltungen drüber laufen, also viel Werbung oder ähnliches. Aber ich kann zum Beispiel mal also sagen, ich verzichte auf Facebook. Ich habe noch einen uralten Facebook-Account, der vor sich hindümpelt, den es immer noch gibt, weil darüber der Minkorrekt-Account gemanagt wird, quasi, so Veranstaltungen oder so. Aber ich kann sagen, Facebook ziehe ich mich komplett raus. Aber ich kann nicht mich aus allen Social-Media-Ansätzen rausziehen, weil das halt auch nicht geht. Weil am Ende ist ja das, was wir hier machen, etwas, was nur funktioniert, weil es sich sehr viele Leute anhören. Also es funktioniert nur deshalb, dass es für uns ein Job sein kann.
Öffentlichkeit ist Fluch und Segen zugleich. Und wir brauchen diese Plattform, da wir so klein sind, dass wir diese Plattform zur Werbung unserer Produkte, also wenn man den Podcast oder das Comedy-Programm als Produkt sieht, bewerben müssen und diesen Mittel nutzen müssen. Aber ein Brad Pitt, der muss
ist egal.
Nicht.
Genau,
der ist egal, da steht der Name drauf und das reicht eigentlich schon und der gibt dann zwei Interviews und dann gibt es eine Facebook-Seite für den Film, aber es gibt halt von ihm keine. Und das ist ja schon beachtlich eigentlich. Ja. Was meinst du, wie viele Follower ein Brad Pitt hätte, wenn er morgen eine Facebook-Seite oder eine Insta-Seite aufmacht?
Wahrscheinlich. Oder hat er wirklich gar nichts, Brad Pitt?
Nichts. Johnny Depp hat eine Seite aufgemacht, da sind glaube ich drei Posts drauf seit anderthalb Jahren oder so. Und der hat sicherlich 10 Millionen, 15, 20 Millionen Follower.
Ich meine, gestern noch ein Bild von Brad Pitt gesehen und dachte mir, Alter, ist der alt geworden.
Hey, er ist 59 Jahre alt, ne?
Ja, also, ja, aber.
Und immer noch fitter. Guck mal, Johnny Depp hat, mittlerweile hat er ja sogar Sachen gepostet, okay. Am Anfang hat er nur einen Post gehabt. Johnny Depp hat 27,4 Millionen Follower.
Krass.
Ne? Also, krass. Wahnsinn.
Guck mal, es gibt Brad Pitt Official on Instagram. Ist das auch wirklich der Brad Pitt? Oder ist das irgendjemand, der sich... Ja, es ist kein... Also, es ist ein nicht verifizierter Account. Das heißt, es ist irgendjemand, der... Also irgendein Fake-Dings, genau. Ne? Und das Ding hat trotzdem fast 1 Million Follower.
Ja.
Wahnsinn.
Irre, ne?
Ja. Oh, guck mal, da gibt es einen Artikel im Stern. Brad Pitt und Co. Warum fehlen diese Stars im Social Media? Bevor wir jetzt hier anfangen zu googeln, es ist spät. Die Folge wäre vor einer Minute erschienen eigentlich.
Eine Frage machen wir noch zum Abschluss.
Eine machen wir noch.
Ja, das macht man so.
Ah, das habe ich doch schon vor der letzten gesagt. Nehmen wir die hier. Wenn ihr zu den Anfängen zurückblickt, gibt es etwas, das ihr im Podcast anders machen würdet?
Wir hätten früher mit der Werbung beginnen sollen.
Um mehr Geld zu verdienen.
Nein, damit du Unabhängiger von deinem Job wirst, den du gehasst hast.
Ich habe ihn nicht gehasst. Ich habe Aspekte davon gehasst.
Du hast ihn wie die Pest gehasst.
Ja.
Und dass wir, das, es tut niemandem weh. Niemandem.
Ja, das stimmt.
Natürlich kann man sagen, wir haben den Podcast mit einem gewissen Idealismus gestartet.
Ja.
Und ich führe ihn auch als Idealist weiter. Also ich mache ihn nicht wegen des Geldes. Ich mache ihn, weil ich ihn gerne machen mag.
Ich mache ihn
mir
nur
Spaß
wegen des
macht.
Geldes. Ich finde dich zum Kotzen.
Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Aber verstehst du, das, trotzdem denke ich im Rückblick, wir bieten den Leuten, und das meine ich jetzt überhaupt nicht so arrogant, wie es klingt, jede Woche eine Stunde, anderthalb Unterhaltung. Und zwar für lau, für nichts, für gar nichts. Wir müssen nichts dafür tun, außer ihren Computer, ihr Handy, ihr iPad, ihr sonst was anmachen und einmal klicken. Das ist es. Mehr ist es nicht.
Ja.
Und wenn sie als Gegenleistung dafür eine Minute hören müssen, wie wir über eine Drogerie oder eine Matratze oder was auch immer sprechen und das ausreicht, dass wir davon ein bisschen was haben oder in deinem Fall sogar einen Großteil des Lebensunterhalts bestreiten können, ohne dass es irgendjemandem wehgetan hat und wir werben ja auch nicht für Atomstrom oder für Waffen oder so, das würde ich, glaube ich, anders machen, weil wir hatten besonders am Anfang, du hattest immer die Perspektive auf gar keinen Fall Werbung. Du wolltest
ja
keine Werbung
ja,
machen.
Ja, ich weiß, wollte ich auch nicht. Das hat sich mittlerweile aber geändert, weil in der, also sagen wir so, in der Anfangszeit, als ich mit Podcast angefangen habe, war das auch noch kein Thema. Da, also kein Thema im Sinne von, das hätte nicht gereicht, um damit irgendetwas bewegen zu können. Also das wäre nicht mal ein nettes Taschengeld gewesen. Und jetzt ist es halt so, dass mit den zwei Podcasts, die ich hauptberuflich mache, ich davon halt halbwegs leben kann. Das ist nett.
Nett.
Das ist nett. Das ist nett.
Nett.
Ja,
nett.
Das ist nett. Guck mal, du musst bei RTL zwei Schwänze weniger lutschen.
Ey, mega.
Pro Monat.
Super. Gott sei Dank, die mache ich dann aber ehrenamtlich noch woanders.
Die machst du ehrenamtlich.
Ja,
das,
ich stelle mich dann an den Bahnhof und sage, zwei mache ich heute
für lau. Zwei gehen noch.
Zwei gehen noch.
Ja.
Die kriege ich ja wie ein Lakritz-Smiley bis ganz tief in den Hals.
Ja, das, wenn der Lakritz-Smiley wieder zu weit hinten hängt, ne, dann feststoßen und dann kommt alle wieder hoch.
Das war die neue Folge so. Alliteration am Arsch, Jesus und Zuckermäuse. Tut uns leid, dass wir ein bisschen wenig Energie heute aufgeladen haben. Dafür habe ich Reinis Schulter gestreichelt, während wir aufgenommen haben.
Oh, ist das eklig. Das ist mein Ellbogen und nicht meine Schulter.
Ach,
ja, ich weiß, sieht beim Blog alles gleich aus.
Genau,
wollte
ich gerade sagen, wie bei
dem
Stück Knete kann man halt nicht
Schwein
ausmachen, wo vorne und hinten ist. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt der Alliteration treu. Vielen Dank an die mittlerweile über 1000 Menschen, die in den letzten zwei Tagen Alliteration live gesehen haben. Wir freuen uns riesig auf die Shows in Herten.
Ja.
Zwei Abende hintereinander, Heimspiel, besser geht's nicht. Wir werden unser Bestes geben und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall 4, 5, 6, 7 Termine machen, damit auch in anderen Landesteilen Leute zu uns kommen.
Ja, damit wir mal irgendwie in den Süden oder so, ne?
Ja.
Süden, Osten.
Das wäre gut.
Ja, machen wir. Okay, ja, habt noch einen schönen Abend. Wir hören uns in einer Woche.
Tschüss. Warte, ich will das einmal machen, Reini.
Was denn?
So.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.